Guten Morgen, herzlich willkommen zu Insert Moin und zwar zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. An der Besetzung hat sich nichts geändert, wir starten mit der gewohnten...
Puh. Ihr habt mich nicht rausgeschmissen.
Season 2, ja du, hat sich dann rausgestellt, dass du unter der Dusche warst und alles nur geträumt hast. Manu ist gar nicht gestorben.
Den Gag hatten wir schon in unserer tausendsten Folge.
Ja, aber das ist 2016, da kann man alle Gags nochmal bringen.
Cool. Ich habe mir übrigens einen guten Vorsatz genommen und ich mache nie wieder schlechte Mutterwitze im Podcast.
Oh. Die sind echt seit 5 Jahren schon nicht mehr aktuell.
Ja. Ich wollte sie wieder unvogue bringen, aber hat nicht geklappt.
Okay. Ich mache aber, das ist mir vollkommen egal, trotzdem weiter schlechte PC-Gaming-Witze.
Oh. Micha, was war dein Vorsatz fürs neue Jahr?
Spielmäßig habe ich mir da nichts vorgenommen. Vielleicht mehr. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Da überraschte mich jetzt gerade tatsächlich. Ich habe mir nichts vorgenommen, was mit Spielen zu tun hat.
Eine Sache wollte ich am Anfang noch sagen. Wir müssen leider mit einem Errata einsteigen. Und zwar wussten wir, Micha, in der letzten Folge bei der Aufzeichnung noch nicht, dass Scalebound lange, lange verschoben wird, ne?
Ach so, okay, ja, stimmt.
Das kam das wirklich, also kam wirklich
so direkt nicht. Einen Tag nach der Aufnahme.
Ja, einen Tag nach der Aufnahme.
Also das heißt, da haben wir das noch groß gelobt und jetzt haben sie, glaube ich, gesagt, also frühestens 2017, ne, nicht irgendwie, ja, kommt vielleicht im Q4 oder so, sondern so richtig gleich eine straighte Ansage, nee, das wird nichts mehr dieses Jahr, wir verschieben es gleich um ein Jahr.
Also so mit der klassischen Argumentation, ja, das ist das größte Spiel, was Platinum Games je gemacht hat und wir wollen natürlich auch die hohen Erwartungen denen gerecht werden und halt so dieses typische Geplänkel. Aber er hat mich auch überrascht. Direkt im Januar, Anfang Januar, ein Spiel zu verschieben für ein ganzes Jahr, fand ich ungewöhnlich. Dass sie nicht einfach sagen, ja, when it's ready oder so, sondern zack, überhaupt gar nicht mehr dieses Jahr. Das fand ich schon ungewöhnlich. Auf jeden Fall die früheste Verschiebung des Jahres. Das können wir schon mal festhalten.
Ja, ist auf jeden Fall mal klar kommuniziert. Ist doch eigentlich
auch nicht schlecht, ja.
Im Grunde ist es gar nicht so schlimm. Also ich finde es jetzt auch mit, da kommen wir später noch dazu, mit Uncharted, die sich jetzt ja auch noch mal einen Monat mehr gegönnt haben. Wie gesagt, es verhindert halt möglicherweise, dass du 18 Gigabyte Day-One-Patches bekommst, wenn sie halt einfach sagen, wir haben einen Monat länger Zeit, um so die letzten Sachen noch zu machen, den letzten Polish. Und dafür ist dann aber auch auf der Disc die finale Version drauf. Also wahrscheinlich ein ganz großes Ding wird sich nicht verhindern lassen, Day-One-Patch, aber er wird zumindest nicht so ein ganz großes, wie jetzt bei der Master Chief Collection oder sowas, wo du halt das Gefühl hast, du musst eigentlich alles nochmal runterladen. Und deswegen finde ich so Verschiebungen im ersten Moment natürlich immer irgendwie, klar ist man da enttäuscht, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht gar nicht so verkehrt.
Ich glaube einfach, die haben unseren Podcast gehört. Die hatten irgendwie den Live-Mitschnitt und haben gesagt, ach guck mal, wenn die Jungs sagen, guck mal, der Manu hat auch schon gesagt, Platinum Games, hoffentlich übernehmen die sich nicht dieses Jahr. Wenn der das sagt, dann können wir das auch nochmal verschieben. Komm, dann ist es nicht so schlimm.
Wer übrigens scheinbar, das wissen wir an der Stelle jetzt auch schon, unserem Podcast hört, ist die Chefetage von Ubisoft.
Schöne Grüße.
Weil wir haben ja im Jahresrückblick haben wir ja gesagt, es wäre eigentlich irgendwie auch mal cool, Assassin's Creed eine Pause zu gönnen und vielleicht nur noch ein so ein Open-World-Spiel im Jahrestakt und dann halt zu sagen, hey, es kommt Watch Dogs 2007 raus und nächstes Jahr dann irgendwie erst wieder 2017. Assassin's Creed 2017. Und genau so haben sie es gemacht. Also die holen sich ihre Business-Tipps im Prinzip bei Insert Moin ab.
Boah, und das Ganze ist ja irgendwie, dass das Szenario dann auch vielleicht, also ist ja jetzt nur so ein Gerücht und so, aber tatsächlich vielleicht eventuell Ägypten sein könnte. Und das ist ja sowas von ein Zufall. Das
haben wir auch gesagt.
Genau. Haben wir auch gesagt, freue ich mich total drüber, weil das ja auch echt ein cooles Szenario ist. Also ich hoffe, das stimmt. Ja.
Das dritte Gerücht, was ich mir gewünscht habe, ich habe doch gesagt, ich hätte gerne mal einen Assassin's Creed in der Jetztzeit, also in der Moderne, wo, vielleicht wieder mit Desmond und so, weil ich ja der Einzige, der das gesagt hat, aber es geht auch gerade als Gerücht rum, dass das in einer sehr aktuellen Zeit spielen könnte in Ägypten. Was ich dann wiederum sehr komisch finde mit Ägypten, aber vielleicht gehören die zwei Gerüchte ja auch nicht zusammen.
Ja, das geht ja schon, weil dann hast du ja, also ich weiß nicht, ob sie sich so an so ein heißes Eisen trauen, aber dann...
Der ägyptische Frühling und so, oder wie?
Ja, ich wollte gerade überlegen, ich verwechsel immer, war der Tahrirplatz, war das in Tunesien? Nee, das war Ägypten, oder?
Also aber auf ägyptischer jeden Fall. Frühling ist auf jeden Fall in Ägypten, genau.
Ja, das schon, aber.
Aber ob sie so weit gehen, wenn man dann schon in Ägypten ist, ob man, ich kann mir es aber auch nicht so ganz vorstellen, jetzt bei den Ägyptern irgendwie mit Pyramidenbau und so rumzurennen und da einen Assassin zu spielen. So storytechnisch würde das ja schon funktionieren mit Verschwörungen und Krimskrams, aber so von der Welt gibt es, glaube ich, zu wenig Gebäude her, oder? So, das habe ich mich gefragt.
Naja, du wärst dann halt schon wieder auf diesen kleinen Städten. Ich weiß halt, ja, es kommt halt auf echt, ich meine, Ägypten ist ja nicht Ägypten. Da hast du ja quasi das Altertum und dann hast du so das Mittelalterliche und dann hast du das Moderne. Also das sind ja eigentlich auch verschiedene Epochen. Sie haben ja noch gar nichts, also sie haben ja konkret überhaupt noch nichts gesagt. Und das sind ja alles nur irgendwelche Leaks, die durchgesickert sind. Hm. Aber also ich kann mir das schon vorstellen, aber es ist natürlich schon interessant, weil im Altertum, klar, kann ich schon verstehen, da hast du dann wenig hohe Gebäude, wenig zum Hochkraxeln. Da müssen sie sich dann schon irgendwie was überlegen, wie sie da dann irgendwie so Türme einbauen und außer Pyramiden.
Aber es ging bei Assassin's Creed 3 ja auch mit der amerikanischen Landschaft, da waren ja auch nicht so hohe Gebäude. Es ging ja, ja schon auch durch den Wald und so. Ja. Aber ich finde es gut, dass Watch Dogs 2 auch wirklich Realität werden soll, weil wir ja auch alle uns einig waren. Watch Dogs 1 hatte zumindest gute Ansätze, aber ist noch nicht auf dem Stand, wo es hätte sein können. Und deswegen freue ich mich trotzdem auf Watch Dogs 2, weil ich glaube, dass sie aus der ganzen Kritik, die der erste Teil abbekommen hat, durchaus auch noch mal was machen können. Und irgendwie das ein gutes Spiel werden könnte. So wie bei Assassin's Creed 1, da war ja auch nicht alles eitel Sonnenschein. Und der zweite wurde dann ja erst richtig gut. Von daher hoffe ich mal, dass sie sich da durch diesen Jahreswechsel oder durch auch mal ein Assassin's Creed Jahr Pause, dass das dem Watch Dogs 2 zugutekommen könnte.
Ja, ich glaube auch, also die Analysten und Investoren sind da wahrscheinlich enttäuscht und wahrscheinlich wird auch der Börsenkurs oder keine Ahnung, ist Ubisoft, ja doch klar, Ubisoft ist Aktienunternehmen, aber für die Spieler und für die Marke ist das, glaube ich, echt okay oder beziehungsweise ist das wahrscheinlich so das Beste, was da passieren konnte, weil man hat schon so ein bisschen gemerkt, einfach beim letzten, das Syndicate war jetzt echt kein schlechtes Spiel, aber man hat schon auch so an sich selber so ein bisschen gemerkt, oder zumindest ich, dass man halt so, ja, okay, ja, das arbeitest du halt jetzt so durch, weil einmal im Jahr Assassin's Creed muss halt sein und aber irgendwie so richtig mitgeschwemmt ist man da nicht worden von der Begeisterung und deswegen ist es vielleicht, wie ich gesagt habe, gar nicht so verkehrt, da mal ein Jahr Pause einzulegen, weil so nach 2 Jahren, nach 3 Jahren vielleicht sogar, hat man wieder Bock auf so ein Assassin's Creed.
Ich habe ja eh meistens ein Jahr Pause eingelegt zwischen den Titeln, von daher kommt mir das sehr gelegen.
Ja, aber das ist halt überhaupt nicht true.
Ja. Deine Mutter, ah nee, wollte ich nicht sagen. Genau, apropos Verschiebungen, ein Spiel, bei dem ich hoffe, wir können jetzt ja weitermachen mit unserer Liste. Wir hatten ja jeder 5 Titel aufgeschrieben, auf die wir uns freuen. In der ersten Folge haben wir ja 4 geschafft. Mein 5. Titel, zu dem ich jetzt überleiten möchte, hat auch mit Verschiebung zu tun, nämlich Dishonored 2. Dishonored 2, wie wir hier im Süden sagen. Das wurde auch so ein bisschen klammheimlich verschoben. Zumindest wurde es angekündigt für Frühjahr 2016 immer, der Nachfolger. Und irgendwann kamen dann neue Trailer raus und neue Bilder, auf denen dann das Wort Frühling auch auf der Facebook-Seite im Hintergrundbild und so gestrichen wurde. Und da stand dann nur noch 2016. Also von daher, aus Q1 wird dann wahrscheinlich nichts mehr. Aber ich hoffe trotzdem, dass zumindest 2016 bestehen bleibt. Dishonored 2 freue ich mich sehr drauf, als Corvo wieder durch die Stadt zu geistern, und worauf ich mich besonders freue, dass wir diesmal auch als Emily spielen können. Emily Caldwin oder Caldwin, weiß nicht mehr, wie sie gesprochen wurde, die Prinzessin aus dem ersten Teil, wird jetzt auch ein spielbarer Charakter. Und wie ähnlich wie bei, was habe ich gesagt, Deus Ex hatte ich noch auf meiner Liste, genau, kann man ja Dishonored 2 oder Dishonored auch durchspielen, ohne einen einzigen Mord zu begehen. Und da freue ich mich wieder sehr drauf, vor allem als Emily zu spielen, und dadurch soll man auch mehr Möglichkeiten haben. Also die haben gesagt, es gibt eben die Möglichkeit zu schleichen, gar keinen umzubringen. Es gibt die Möglichkeit auch sehr brutal zu spielen, das ging bei dem Spiel ja auch. Und die Entwickler haben noch mysteriöserweise angekündigt, es gibt noch einen dritten Weg, wie man dieses Spiel spielen können wird. Aber was das bedeuten soll, da weiß ich auch noch nicht genau, was sie damit meinen. Aber allein vom Setting her freue ich mich wieder sehr drauf. Teil 1 hatte ja dieses wunderbare, wie haben sie das genannt? Whale Punk oder Oil Punk?
Ja, Whale Oil Punk, weil das Whale war ja irgendwie Punk, quasi ja. So ja, Walölzeugs war ja so die Hauptressource, genau, für das ganze, für die ganze Stadt und so.
Und ein unfassbar schönes Design hatte dieses Spiel und diese Welt und diese schrägen Charaktere. Habe ich total Bock drauf. Freue ich mich sehr drauf.
Ich hoffe halt, dass sie dieses Blitz-Blink-Feature, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so ein bisschen entschärfen. Ich fand, es war so ein bisschen übermächtig im ersten Teil, weil das hat irgendwie dafür gesorgt, dass man halt nur noch, also sprichwörtlich wie so ein Blitz durch die Level geschossen ist, und das Schleichen gar nicht mehr so herausfordernd war, weil man doch ein bisschen zu sehr, also es war schon okay, dass man halt irgendwo mal sich an der Wache vorbei so schießen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, indem man da halt so vorgedasht ist. Aber man konnte es irgendwie zu oft machen, fand ich. Und dann ist man halt wirklich nur noch so, zack, hier auf den Vorsprung, zack, hier rüber auf den Balkon, zack, zum Fenster rein und Typ umbringen und zack, wieder raus.
Also aber man fühlte sich schon sehr mächtig dadurch. Aber klar, es war jetzt nicht Thief oder so. Es war kein realistisches Stealth-Game. Aber sie haben auch gesagt, es soll ein bisschen schwerer werden. Also die Wachen sollen ein bisschen wachsamer werden und dich früher erkennen. Von daher, ich glaube schon, dass es ist. Also mir hat es trotzdem Spaß gemacht, da so rumzublinken. Und auch Emily wird diese Fähigkeit haben. Die wird ein anderes Set von Fähigkeit haben. Also sie wird dann nicht die Blink-Power von Atano haben, also von Corvo, sondern das nennt sich dann Far Reach, haben sie gesagt, wird aber eine ähnliche Funktion haben, dass sie auch so durch die Level huschen kann.
Hat jemand von euch eigentlich das Remake vom ersten, das HD-Remake gespielt nochmal?
Nee, ich habe es mir jetzt aber tatsächlich über Weihnachten bestellt. Das gab es mal irgendwo im Angebot für 15 Euro. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Das wird irgendwie.
Aber wo wurde denn nichts Grundlegendes geändert, oder?
Nee, ich glaube, das ist einfach nur, ein Port mit ein paar minimalen Verbesserungen. Aber da sind alle DLCs und so direkt mit drin. Deswegen habe ich das nochmal geholt, weil jetzt angesichts des Releases des zweiten Teils dachte ich, guck da nochmal rein. Mir hat das andere Teil jetzt nicht so gut gefallen. Aber weil alle sagen, es ist so super, wollte ich dem nochmal eine Chance geben.
Gut. Ja, das war mein Titel 5.
Beim nächsten Titel, da hatte Micha das ja perfekt gemacht, da hat er sogar einen Titel mit einer 5 im Titel auf seine fünfte Position geschrieben.
Persona 5.
Kann ich überhaupt nicht zu sagen, bin ich völlig...
Juhu! Ja, also Persona 5 sollte ja in Japan eigentlich noch letztes Jahr rauskommen, aber es wurde dann von Atlus noch verschoben. Die wollten sich da noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Das ist ein Titel, der kommt interessanterweise auch noch für die PS3, weil die PS3-Crowd noch sehr, sehr groß ist. Gerade in Japan, da bin also noch sehr viele Leute bedient auf beiden Plattformen. PS3 und PS4 kommt's raus. Und das wird großartig. Das ist wieder so ein Ding, das Artwork, wenn ich das schon sehe, dann faltet sich mein Herz. Das ist großartig. Mhm. Also du hast wieder sehr personatypisch die Mischung aus Fantasy und Alltag. Ich bin mir da jetzt auch gar nicht so sicher, ob Charaktere aus den vorherigen Teilen wiederkommen oder auch nicht. Ich habe den Eindruck, dass
Persona untypisch eigentlich, oder? Das sind ja meistens neue Sets von Leuten.
Richtig, es sind neue Sets von Leuten, aber ich hatte da schon den Eindruck, dass ich den einen oder anderen, das könnten die sein. Also es durch das neue Artdesign halt oder durch das erweiterte Artdesign vielmehr ist es sich schon treu, aber sieht halt schon ein bisschen anders aus. Ist es jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, muss man warten, bis das Spiel rauskommt. Aber großartig. Also ich finde, so da ist halt auch wieder diese Mischung aus Albtraum und Realität wieder cool. Ich habe immer so das Gefühl, das hat so einen leichten Catherine-Vibe auch, weil man halt auch so Szenen gesehen hat, die in so einem Café, in so einem Pub spielen, in so einem Abendlichen, wo die Freunde sich auch wieder treffen. Und du bist hier auch tatsächlich an öffentlichen Plätzen unterwegs, wo die sehr, sehr belebt sind.
Aber es bleibt ein Dungeon-Crawler, oder? Im Herzen, so wie Persona 4 auch.
Ja, also im Herzen ist es, glaube ich, so dasselbe Spielprinzip wieder. Also du hast die Mischung aus Adventure und ein kleines bisschen Dating-Sim so mit drin, wenn man das so sagen möchte.
Das ist halt so diese besondere Mischung von Persona war, gell? So viel Beziehung zwischen den Charakteren, trotzdem aufleveln, trotzdem irgendwie Fantasy-Elemente, Horror-Elemente. Einzigartig, genau. Auf jeden Fall.
Also ziemlich einzigartig, also allein schon so von den Bildern, die haben halt sehr, sehr viel Rot-Schwarz irgendwie drin. Und es gibt so ein Teaser-Bild zum Beispiel, da siehst du 5 Schulstühle, wo jeweils so eine große Kette mit einer Eisenkugel dran ist irgendwie. Aber nur bei 4 und der 5. hat diese Kette nicht so. Und das ist so Symbole, so Persona-Symbolik, das hat natürlich alles irgendwie eine Bedeutung und es wird mir eine Riesenfreude sein, das zu entlüften. Es gibt aber im Westen noch keinen richtigen Termin. Also Atlas sagt, natürlich kommt es im Westen, das ist keine Frage, aber die lassen sich mit der Lokalisierung eben halt auch sehr viel Zeit. Das soll ja auch nicht irgendwie so eine so so gerusht werden. Irgendwie ist es denen schon wichtig, dass es gut übersetzt wird. Deswegen wissen es nicht so genau. Also ob es tatsächlich noch 2015 auf Englisch erscheint, ist nicht so ganz klar.
15 ist rum.
16, Entschuldigung. Ich bin noch in 2015.
Also ich denke schon, das Jahr ist ja jetzt ja, also es fängt ja gerade erst an und dadurch, dass es das schon gibt, gehe ich schon davon aus, dass es dieses Jahr noch kommt.
Eben geben tut es das halt noch nicht. Also in Japan kommt es ja auch erst jetzt irgendwann raus.
Ja, okay, aber ich meine, das Spiel ist fertig, also mehr oder weniger so. Die haben jetzt ja dann ewig Zeit, das zu übersetzen. Das wird ja nicht über ein Jahr dauern, das zu übersetzen.
Ja, gut, ja, aber das weiß man nicht. Also es, ja. Je nachdem, wie umfangreich das ist. Also ich würde schon eher damit rechnen, dass es Ende des Jahres kommt. Oder eher so im vierten Quartal, wenn überhaupt. Und also da halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, dass sie vielleicht sich ein bisschen Zeit nehmen. Würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten.
Na gut. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr drauf.
Ja, ich total. Ja, wird großartig.
Ein Spiel, was auch deutlich verschoben wurde, Daniel, ist dein nächster Titel. Ich nenne es jetzt mal der Reboot der Hitman-Serie. Alles auf Anfang setzen, alles neu machen und neues Konzept irgendwie für das Spiel zu präsentieren. Haben wir ja auf der Gamescom irgendwie schon gesehen, aber die lassen sich auch Zeit und ist hoffentlich auch gut so, dass sie sich da ein bisschen Zeit nehmen.
Ich habe es auf der Gamescom nicht gesehen. Ich habe es da nicht geschafft. Ja, also im Grunde ist ja eigentlich das Konzept des Spiels schon das gleiche. Es geht ja eher um die Veröffentlichungsform, dass sie gesagt haben.
Das meinte ich damit, ja.
Okay, also, weil im Grunde bleibt es ja schon als Hitman ein klassisches Assassinenspiel, wo du einen Mordanschlag irgendwie durchführen musst und ein Opfer meistens halt hast. Und dann geht's nur darum, wie findest du den Weg oder findest du die verschiedenen Wege raus, um das zu töten. Und der Königsweg ist ja meistens dann das irgendwie wie ein Unfall aussehen zu lassen und dabei noch nicht mal entdeckt zu werden. Und das ist nach dem, was ich so aus den Trailern, und es gab jetzt auch so einen Gameplay-Trailer, wo sie so eine Mission mal gezeigt haben, irgendwie über 10, 15 Minuten oder sowas. Und das sah schon sehr klassisch nach Hitman aus. Was eben das Besondere ist, ist, dass das in so Episoden veröffentlicht wird. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also die Idee hört sich erstmal cool an, dass man halt sagt, okay, es kommt dann einmal im Monat, glaube ich, oder so. Ist das zumindest der Plan? Weiß man nicht, ob sie dann in das Telltale-Muster verfallen und es dann doch irgendwie 2 Jahre dauert, bis es dann endgültig fertig wird. Aber soll ein neuer Schauplatz mit einem neuen Fall kommen? Und die Idee ist dann eben mehr oder weniger, dass du es halt so episodenmäßig, also sprich, du spielst den einen Fall durch und dann ist auch gut. Und dann kriegst du einfach einen Monat später die nächste Episode, lädst die dann runter und dann spielst du den nächsten Fall. Und ich weiß nicht, also sie haben dann zwar schon gesagt, am Ende wird es dann schon auch eine Disc geben mit allem zusammen, aber ich weiß nicht, ob man nicht zu sehr rauskommt. Also Hitman ist jetzt für mich nicht so ein Spiel, was möglicherweise wie diese anderen Episodenspiele so ein bisschen von der Story lebt, wo man dann auch sagt, ja gut, wenn da ein Monat Pause ist, ist es irgendwie ärgerlich, aber man kommt dann schon wieder rein, sondern immer so ein Häppchen zu bekommen, ich weiß nicht, also lass mich da gerne überraschen, vielleicht ist das doch ganz cool, aber im Grunde hätte ich es schon lieber am Stück, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weiß nicht, wie es da euch geht.
Ja, ich finde es halt ein interessantes Geschäftsmodell für die, weil sie durch die digitalen Vertriebswege jetzt natürlich auch einfach häppchenweise releasen können und die Spieler ja dann nicht warten müssen, bis alles fertig ist. Also kann ja auch ein Vorteil sein, weil du kannst ja dann schon spielen, wenn eine Welt fertig ist und die Entwickler können, während sie dann auch schon Geld verdienen mit dem Verkauf dieser Packs, ja auch schon wieder weitere Level bauen. Also für so ein Spiel wie Hitman finde ich es jetzt gar nicht so ungeschickt, das so zu releasen, weil es nicht so auf einer durchgehenden Story basiert oder kein Open World ist wie Assassin's Creed, wo du ja überall hin kannst, sondern du bist ja schon in einem sehr abgesteckten Gebiet, du hast da ein klares Missionsziel und eine große übergreifende Story fehlt dann halt wahrscheinlich einfach.
Ja, und das ist so, also das ist so ein bisschen mein Problem mit dem neuen Hitman. Also ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich fand bei dem Absolution, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, gerade so diese filmische Inszenierung total geil. Und da sind einfach so Momente gewesen, wie zum Beispiel, dass man sich da durch so eine Menschenmasse durcharbeiten muss und unentdeckt zu bleiben und so. Und ich glaube, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass sich das irgendwie also das auch so in diesem selben Umfang hier so hinkriegen. Also ich habe so den von dem Gameplay, was ich bisher gesehen habe, so einen Eindruck, dass es schon eine witzige Spielwiese wird, aber die fühlt sich dann ja doch weniger, ich weiß nicht, weniger geführt an. Und bei Absolution haben sie einfach eine doch schon irgendwie, obwohl ich denke, ich kann den, also das muss ich vorab sagen, ich kann den Hauptcharakter überhaupt nicht leiden. Und ich fand auch die Kinofilme alle furchtbar. Und so, ich denke jetzt nicht, dass das eine mega gute Geschichte ist. So, aber sie haben es halt trotzdem irgendwie geschafft, eine voll gute Stimmung und irgendwie doch eine ganz konsequente, so ein konsequentes Grundthema so in diese Handlung mit einzubauen. Also Absolution kommt ja nicht von ungefähr. Und ich fand, war am Ende dann doch überrascht, wie gut mich die Geschichte dann unterhalten hat und dass ich da ein bisschen mitgegangen bin. Ich weiß nicht, ob das Neue das hat. Ich habe so ein bisschen Angst, dass so eine coole Spielwiese wird so und irgendwie das Ganze sich dann aber so ein bisschen zerfasert. Und jetzt mit dieser Episodenstruktur ist ja eher so ein Signal darauf, dass es auch sehr, sehr lose wird irgendwie. Ich bin gespannt, ob sie es unter einem Hut kriegen.
Also ja, es vor ist allem zumindest sollst du ja erstmal alles zahlen. Du sollst ja den Vollpreis zahlen und dann kriegst du die weiteren Inhalte kostenlos. Aber du kriegst halt am Anfang erstmal nur ein oder zwei Levelabschnitte und dann kommen halt die anderen hinterher.
Also es ist halt ein klares Anzeichen dafür, dass Gameplay in diesem Spiel wichtiger sein wird, weil sie halt einfach sagen, genau, es gibt keine zusammenhängende große Story, sondern du hast halt einfach eine Reihe von losen Fällen und es geht eher auf das Gameplay. Also sprich, ich glaube, es ist auch so gedacht von den Entwicklern, dass du halt sagst, den ersten Fall, den spiele ich halt 2-3 Mal. Probier ihn auf verschiedene Arten und Weisen. Versuch mal irgendwie oben auf die Empore zu klettern und ihn von dort runter zu snipern. Und dann stelle ich irgendwie fest, hier oben kann man auch irgendwie so einen Kronleuchter lose machen und dann stürzt der runter im richtigen Moment. Das probiere ich beim nächsten Mal. Also ich glaube, das wollen sie auch damit so ein bisschen forcieren, dass sie dir halt nicht zu viel auf einmal geben, dass du tatsächlich auf verschiedene Arten und Weisen probierst. Wie gesagt, muss man mal abwarten und dann muss man ja auch noch mal schauen, wie dieser Multiplayer wird, der ja im Grunde kein klassischer Multiplayer wird, sondern halt diese Hitman-Contracts irgendwie wieder zurückbringen soll und so. Also
ich habe mir das auf der Gamescom konkret angeguckt. Das wird dann so laufen, dass du zum Beispiel halt in diesem Ballsaal sagst, okay, hier stehen jetzt 2 Wachen. Wie schaffe ich es, diese 2 Wachen umzubringen, ohne Alarm zu schlagen? Weil die stehen doch direkt nebeneinander. Und dann hat er zum Beispiel so eine Münze geworfen, ja, dann ist die eine Wache rübergelaufen zu der Münze und gesagt, hey, guck mal, ich habe Geld gefunden, zack, war der im Gebüsch, während der andere irgendwie gerade telefoniert hat. Und dann ist er zu dem hin und hat ihn irgendwie noch um die Ecke gebracht und hat dann sein Kostüm angezogen und ist dann rein und so. Und dann hat er quasi geklickt und gesagt, so, und das ist jetzt meine Challenge für andere Spieler, bringe die 2 Wachen um, ohne Alarm zu schlagen. Und so kannst du dann halt auch auf der Map Sachen machen, die eigentlich nicht primär Ziel sind von der Singleplayer-Geschichte und kannst damit eben neue Aufgaben generieren für Freunde. Und dann könnte ich dir das schicken und sagen, hier, versuch dieses Rätsel zu knacken sozusagen, was ich für dich gemacht habe. Und dann kannst du das versuchen zu schaffen und kannst es halt vielleicht auch besser schaffen, dass du sagst, hey, guck mal, ich habe 3 Wachen umgebracht, ohne Alarm zu schlagen und so weiter und so fort.
Ja. Ja, also ich verstehe den Grundgedanken, aber ich frage mich tatsächlich, wie viel Lust hat man dann ewig lang an dem gleichen Schauplatz rumzulatschen, wenn man am Anfang wirklich nur ein Level bekommt. Also
die sind aber echt riesig, die Dinger. Also die sind schon wirklich, wirklich groß, diese Areale. Aber ja, klar, ich finde es einen interessanten Ansatz. Also dass sie zumindest mal sagen, hier, wir veröffentlichen ein Spiel zum Vollpreis. Jeder kriegt das Vollpreisspiel auch. Es gibt keinen Season Pass, sondern du kaufst das Hauptspiel. Du hast halt noch nicht das ganze Hauptspiel. Du kriegst erstmal einen kleinen Teil davon. Und wir releasen den Rest in Episodenform. Ist zumindest mal ein neuer Ansatz, ohne, der ist ja nicht so eine Abzocke oder sowas, dass man irgendwie den vorwerfen könnte, sie verkaufen jetzt ein Level für 60€ und dann gibt's später nochmal einen Season Pass. Also von daher, es ist schon fair, es ist halt nur eine neue Darreichungsform und am Ende gibt's dann die Vollversion für die Leute, die warten können. Finde ich völlig in Ordnung.
Also ob man es als fair bezeichnet, dass man 60€ bezahlen muss und dafür erst ein Level dann von 5 oder 6 bekommt, das
glaube ich. Du kaufst ja immer die Katze im Sack, oder? Bei einem Spiel. Du kannst halt dich zumindest auf Reviews und auf Tests und so gucken, was dahinter kommt. Hier musst du halt quasi die Katze im Sack kaufen.
Klar. Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie was anderes. Es wäre halt so, wie wenn jetzt Disney sagen würde, hey, zahl doch schon mal die Kinotickets für Episode 8 und 9. Und du kriegst aber jetzt schon mal den ersten.
So, ja, das ist aber ein unfairer Vergleich, weil das sind ja 3 verschiedene Filme. Also es wäre so, als wenn du sagst, hey, dein Lieblingsmusiker bringt ein neues Album raus. Du kaufst schon mal die ganze CD. Du kannst aber jetzt erstmal nur die ersten 2 Tracks runterladen. Die restlichen Tracks kommen im Laufe des Jahres. Aber dann umsonst.
Ja, also wie gesagt, fair finde ich das nicht. Ich lasse mich da mal gerne drauf ein, um zu gucken, was da passiert. So erst als Experiment. Aber gut. Mal sehen. So, dann sind wir mit den 5 Titeln jeweils durch. Wir haben noch drei weitere Kategorien, und zwar.
Warte, darf ich noch einen nennen? Entschuldigung, weil der jetzt gerade, der habe ich jetzt hinten dran gehangen, es tut mir leid, aber ich glaube, wir freuen uns da alle total drauf und es tauchte hier nicht auf. Mirror's Edge 2.
Ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Wieso?
Weil, ne, ich freue mich schon drauf, aber nicht so arg, als dass ich den unter die Top 5 gesetzt hätte, nicht mal annähernd, weil ich nicht weiß, ob sie delivern können, was wir für Erwartungen an dieses Spiel haben.
Ja gut, okay. Ja, nee, ich glaube, das wird ganz groß.
Ich glaube, es wird zu groß.
Wegen der Open World jetzt, oder was?
Ja, ich weiß nicht, ob eine Open World für dieses Spiel funktioniert. Also ob man dieses Gefühl, was Mirror's Edge hatte im ersten Teil und dieses sehr spezielle, dieses Parcours-Ding, ob das noch so funktioniert in so einer Open World. Und durch diese ganzen Verschiebungen bin ich auch nicht mehr so zuversichtlich, dass das so klappt, dieses Experiment. Oder ob das noch dann sich wie ein Mirror's Edge anfühlt, oder... Wie willst du denn diese Welt füllen? Also das frage ich mich gerade so ein bisschen. Also
das ist tatsächlich eins dieser Spiele, wo ich glaube, dass Open World wieder gut funktioniert, war, dass ich ein Free Running. Und ich glaube, dass es gerade deshalb geht, weil ich einfach Free Runnen kann und ich da jetzt nicht die Welt füllen muss mit irgendwelchen. Also ich glaube nicht mal, dass das Ding ultra viele Aufgaben in der Welt braucht, damit du überall hinläufst, sondern wenn sie es irgendwie hinkriegen, dahin, dass du überall hinlaufen kannst, wohin du willst und alles benutzen kannst zum Klettern, Laufen, Springen und hast nicht gesehen, dann bin ich sowas von sold. Also das wäre wirklich, das würde mir auch völlig ausreichen, wenn es einfach nur diese Welt gäbe, ohne irgendwelche Aufgaben war. Das war ja eigentlich das Coole an Mirror's Edge, dass du halt aussuchen konntest, wo lang. Aber da war die Führung wirklich ein bisschen doof. Also weil du, dann hattest du halt einfach nur eine Stange, über die der Abgrund rundführte, kannst du vielleicht mal, wenn es gut kam, wie nach links laufen oder so. Und wenn sie es aber hier hinkriegen, in der Open World, das Ganze so zu machen, dass sich das dynamisch anpasst und trotzdem dieser Blick, also wurden ja immer Gegenstände im alten Teil so hervorgehoben, die wurden dann ja so rot. Wenn das irgendwie hinkriegen, dass sich dann Sachen vielleicht, wenn die so ins Sichtfeld kommen, sich so leicht hervorheben oder so, super. Also dann bin ich sowas von dabei. Und ich glaube, allein deshalb bin ich mega gespannt. Und ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich glaube, dass die als Open World ein bisschen besser funktionieren.
Also ich habe es ja bei Dying Light gesehen, dass das, die hatten ja so ein ähnliches Freerunning-Konzept, dass das durchaus Spaß machen kann, weil man dann halt einfach so eine Spielwelt ganz anders begeht und liest. Und im normalen Spiel läufst du halt unten in den Straßen rum und hier im Prinzip fühlst du dich fast schlecht, wenn du mal eine Straße betrittst. Und ich hoffe, dass es halt in Mirror's Edge auch so wird, dass du halt dann einfach dann versuchst, und das gehört vielleicht dann auch dazu, dass du versuchst, es dir schön zu spielen. Dass du halt quasi so deine eigenen, der Boden ist Lava, deswegen versuche ich jetzt möglichst spektakulär über die Dächer rüberzukommen. Deswegen ist das, glaube ich, so ein Ansatz, dass man das Spiel sich schön spielen kann.
Spiel mich schön.
Ja. Ja.
Also und davon spiel mich like one of your French girls.
Und aber es ist aber auch vom Art-Design einfach unheimlich schön. Also das, da bin ich.
Wir dürfen das Wort Art-Design übrigens nicht mehr benutzen.
Wieso das denn?
Hat mir ein befreundeter Künstler gesagt, dass das, weil es doppelt ist. Art-Design ist ja irgendwie doppelt gemuppelt.
Heißt nur leider Industrie Art-Design.
Ja, habe ich ihm auch gesagt, aber ihm kräuseln immer die Fußnägel hoch, aber schöne Grüße an der Stelle.
Aber das ist dann sowas wie
das ist so ein
PIN-Nummer oder HIV-Virus, oder?
Genau. Ja. Es ist halt so ein doppeltes Ding, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist, die Spielebranche hat das irgendwie etabliert durch die Spielepresse.
Ja, hat sie auch.
Also überall steht Art-Design und eigentlich ist es ja
doppelt. Du, ich finde den Namen ja auch blöder, aber das ist halt einfach eine Industriebezeichnung, kann man nichts machen.
Ich hoffe, der Musiksound wird vor allem gut bei Mirror's Edge 2.
Also, wenn man nämlich
und das Spiel-Gameplay.
Ich sag jetzt einfach mal die audiovisuelle Gestaltung. Ist das okay?
Yeah,
yeah. Darauf können wir uns ja vielleicht in Zukunft einigen. Das sag ich eigentlich auch lieber, aber das ist ein längeres Wort. Und ziemlich viele Leute gucken mich dann einfach irritiert an, wenn ich sowas in Besprechungen sage, audiovisuelle Gestaltung. Und dann denken die ja, dieser versnobte Hipster.
Mit seinen langen Haaren, der Bombenleger.
Nein, also die audiovisuelle Gestaltung von Mirror's Edge 2 gefällt mir unheimlich gut. Also ich finde diese, das ist ja eigentlich eine Dystopie von einer Stadt, die unterdrückt wird, aber trotzdem ist das ja... Also
im Apple-Design, genau.
Ja, da ist es wieder das Wort. Design.
Ja, Design ist ja in Ordnung, nur Art-Design nicht.
Ja, aber Design bedeutet ja auch, ist ja auch eine Funktion. Design impliziert ja auch, dass irgendetwas funktionieren muss. Das hat ja nichts mit Art zu tun. Deswegen sagt man ja auch Art-Design. Wenn man sagt, es gibt ja auch Gameplay-Design.
Finde ich nämlich tatsächlich auch, weil Kunst muss keinen Zweck erfüllen. Kunst ist einfach Kunst. Und
Design erfüllt einen
Zweck. Genau, Design, Design bedeutet, muss ja immer auch eine Funktion haben.
Aber was ist dann
Design Kunst bedeutet,
Design? Dass es funktioniert? Was ist denn dann Art Design von der Bedeutung her? Also das Spiel hat eine künstlerische Gestaltung. Das ist die Art, oder?
Ja, das muss eine kohärente Welt sein. Das muss halt ineinander funktionieren. Das
genau, ist, aber was ist dann
deswegen Art? Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch
eine Art Design im Unterschied.
Im Unterschied. Also Art ist nicht einfach nur Art. Art ist für sich selbst. Ein Art muss nicht funktionieren. Das ist ein Gemälde, das steht irgendwo in der Kunstgalerie. Art Design bedeutet, dass das gesamte audiovisuelle Konzept inklusive des im Einklang mit dem Narrative Design miteinander klickt. Das ist wie ein Uhrwerk. Deswegen sagt man das wahrscheinlich in der Spielindustrie auch so. Art Design, das ist, das muss nicht nur gut aussehen, das muss visuell auch einfach funktionieren. Und
aber reicht dann nicht das Wort Design? Das ist die Frage.
Ja, nicht, ja, weil alles mögliche Design in Spielen ist. Das ist alles Design. Also auch Gameplay-Design und Art Design, das ist Design.
Deswegen, bitte? Level Design ist ja auch.
Level also, Design,
ich
eben.
Mein, ja. Wir können doch mal beim Beispiel Mirror's Edge bleiben. Da sagst du, hey, ich baue hier irgendwie eine Holzlatte hin, die über den Abgrund führt, dann ist es Level Design, weil du dann halt einfach an der Stelle einen Übergang machst, über den der Spieler rüberlaufen kannst. Und dann sagst du, hey, wir machen hier alles so weiß und rot, dann ist es Art. So. Und wenn du aber dann sagst, hey, wir machen das so, dass wenn der Spieler da hinkommt, dass dann diese Latte so leicht rot glimmt und dann weiß der Spieler intuitiv, hey, da kann ich rüberlaufen, dann ist es Art Design. Also es ist doch, du gehst jetzt sofort zu diesem Künstler hin und sagst ihm, dass er irrt.
Also das ist natürlich eine Eigenheit der Spielindustrie, ist völlig klar, aber du wirst aber auch andere Branchen finden, wo das so ähnlich verwendet wird. Man unterscheidet da noch Design. Design ist ja auch so ein Sammelbegriff, ein großer. Das Design sagt erstmal, du entwickelst etwas, was funktionieren muss. Und wenn du einen Studiengang zum Beispiel annimmst und sagst Design, das ist ja wahrscheinlich der große Irrglaube von vielen, dann studierst du nicht Kunst. Das heißt dann sonst Kunstwissenschaften oder du machst dann irgendwas anderes. Design heißt, du entwickelst zum Beispiel Möbel, die funktionieren müssen irgendwie. Die sollen nicht nur schön aussehen, sondern sollen sich da reinsetzen, die sollen funktionieren. Das ist Design. Ja.
Er soll mal in den Kommentaren sagen, was
ja.
Ob uns unsere Erklärung hier, ich bin ja ganz bei euch, also fast bei euch. Ich finde ja aber, als Wort ist es natürlich trotzdem doppelt gemoppelt, aber man weiß irgendwie intuitiv als Spiele, Branchen, affiner Mensch, was gemeint ist, gell, im Unterschied zum normalen.
Wir haben alle recht, das ist, also, er hat recht und wir haben recht. Also, das ist halt nur, das ist je nach Branchenbereich wird das dann einfach unterschiedlich.
Aber er arbeitet auch in der Branche und macht auch Trailer für Spiele und so weiter. Von daher, er ist auch in der Spielebranche und ihn stört dieser Begriff trotzdem. Aber er soll in den Kommentar, ich sag ihm
das wäre interessant, also würde ich echt gerne wissen, würde mich antworten. Interessieren, ja, ja.
Genau.
Weil da machen es ja viele, also dann würden ja, also nach der Definition, sehr viele Leute in Interviews nur Scheiße erzählen. Ja, auch generell, also auch intern.
Falsche Wörter setzen sich ja trotzdem auch durch, so wie Castor-Transport und so.
Stimmt allerdings, ja.
Na gut. Nee, Castor-Behälter, Entschuldigung, das ist das.
So, aber Mirror's Edge wird super, so. Und die Musik bestimmt auch gut. Ich mag dieses.
Ich hoffe, dass sie sich halt treu bleiben, ja. Um da noch abzuschließen. Ich hoffe, dass das Spiel sich halt treu bleibt und nicht wieder so einen Quatsch macht, wie das jetzt mit 1000 Aufgaben zu füllen und dass du irgendwie mit verschiedenen Waffen hantierst und so. Also, weißt du, so die Trailer sahen ja schon danach aus, dass sie verstanden haben, was die Leute von Mirror's Edge 2 erwarten und dass sie es jetzt halt nicht künstlich aufblähen, nur weil es jetzt eine Open World ist. Da habe ich so ein bisschen Sorge dafür, sondern dass es wirklich halt ein Parcours-Spiel bleibt und die Stadt der Protagonist wird und man mit, ist es immer noch die Faith, ja, oder? Mhm. Mit der dann da durchrennt. Es wird, glaube ich, so ein Prequel, gell? Es wird, ist ja eigentlich der Vorgänger, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau. Ich habe gerade noch mal ganz kurz nachgeguckt. Also laut der richtigen Wortbezeichnung bedeutet Design Entwurf oder Formgebung. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so im Hinterkopf, also es ist die wirklich 1-1-Übersetzung und das sagt ja eigentlich auch alles. Und da ist es die Form, und deswegen unterscheidest du wahrscheinlich da auch noch mal zwischen verschiedenen Varianten. So,
gut. Jetzt apropos Art Design, ein sehr schönes Art Design. Mein nächster Titel.
Ich habe den deinen ganz grob unterbrochen. Der wollte doch irgendwie richtig cool überleiten.
Achso, ja, das ist ja jetzt eh in die Binsen gegangen.
Das tut mir leid. Entschuldigung.
Nee, ich wollte jetzt die nächsten Kategorien noch erklären. Und zwar haben wir als nächstes eine Joker-Kategorie, die haben wir jetzt halt mal so genannt, mit einem Spiel, wo eben nicht mehr so klar ist, ob es 2016 überhaupt noch rauskommt. Also, wo offiziell immer noch der Entwicklungsstempel drauf ist, aber es wohl eher danach aussieht, dass es sich verspätet, aber wir wissen es nicht, deswegen haben wir es so als Joker-Titel. Dann haben wir Honorable Mention. Das ist eine Kategorie, die ich da reingeschrieben habe, die ihr aber beide offensichtlich nicht verstanden habt, wenn ich mir die Titel anschaue, die ihr da eingetragen habt. Habe ich eher so gemeint wie so ein Titel, den man da reinschreibt, weil man weiß, dass der einfach super wird, aber jetzt auch nicht überraschend wird oder irgendwas neu macht, wo man einfach weiß, was man da bekommt. Und
Frechheit, warum soll ich das nicht verstanden haben? Ihr habt genauso verstanden.
Ja, wir werden es ja sehen. Ich bin mal sehr gespannt, ob du das gut argumentieren kannst, warum das da landet. Aber ja. Deswegen das als kleines Foreshadowing. Und die dritte Kategorie war so quasi kleines Wunschkonzert, nämlich eine Wunschankündigung, irgendein Spiel, wo wir uns wünschen würden, dass es halt 2016 zumindest angekündigt wird, weil wir da sehnsüchtig drauf warten. Logischerweise irgendwie eine Fortsetzung von irgendwas, weil man kann sich ja nichts wünschen, von dem man nicht weiß, dass es überhaupt existiert oder dass es einem Spaß macht.
Ich wünsche mir ein Spiel Come Alive. Von wem weiß ich nicht und um was es geht, weiß ich auch nicht. Genau. Das würde ja keinen Sinn machen. Das ist natürlich was, was man schon mal irgendwie gerüchteweise gehört hat.
Genau. So, aber wir fangen an mit Joker Release, eher nicht 2016, Final Fantasy römische Zahlen 15.
Oh, 15, ja. Genau. Ist zwar für dieses Jahr angekündigt, ich glaube allerdings noch nicht so dran, weil es geht schließlich um Final Fantasy. Auch nicht ungewöhnlich, dass sich so ein Ding verschiebt. 2016 wird noch lang, von daher kann schon noch sein, dass es jetzt rauskommt. Aber das ist ja auch so ein Monsterspiel. Und ich glaube, dass die Macher sich auch die Zeit nehmen, wenn sie sie noch brauchen. Also mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn wir ähnlich wie bei Scalebound da irgendwann zu hören bekommen, ja, nee, dauert noch.
Hat jemand von euch die Episode Dusker gespielt?
Ja, natürlich. Hatten wir sogar einen Podcast zu mit Gregor.
Ach ja, stimmt. Sorry, ja. Hatte ich jetzt gerade im Kopf. Ich fand das ziemlich cool.
Hab sehr Bock drauf. Und man hat an dieser Episode ja auch schon gesehen, dass sie auch sich da jetzt noch nicht so festgelegt haben und da einfach mal Dinge ausprobiert haben. Aber insgesamt finde ich das Setting irgendwie sehr, sehr spannend, auch was man immer so erfährt. Also ist ja quasi so eine Boyband, mit der man rumreist, auf so einer Art Roadtrip.
Ah, hatte da gab es doch dieses Foto mit denen, wo die so im Auto sitzen und irgendwie nach hinten gucken, was dann zu so einem Meme geworden ist. Das ist Final Fantasy 15, oder?
Genau, so genau. Vier Gothic-Jungs oder fünf, die in einem Auto sitzen, in so einem Cadillac. Und durch die Landschaft pesen und trotzdem aber weiterhin Monster mit Schwertern bekämpfen und solche Geschichten. Und man reist als Entourage quasi durch die Gegend. Also man ist ein Königssohn, also eigentlich wieder so klassische Final Fantasy Themen, aber in eine Neuzeit verpackt. Und die haben alle so schwarze Gothic-Klamotten an. Und inzwischen hat der Macher von der Art Director hat gesagt, dass Schwarz ist quasi die Königsfarbe und nur Menschen aus königlichem Haus und Angestellte dürfen dieses Schwarz tragen. Und also alles hat in diesem Spiel irgendwie eine Bedeutung. Und es ist nicht einfach nur so, dass der Designer gesagt hat, ich habe Bock, die irgendwie in schwarze Klamotten zu hüllen, weil es cool aussieht, ja. Sondern es hat auch eine Bedeutung fürs Spiel und die Farbe der Kleidung soll auch Auswirkungen haben auf die Attribute der Charaktere und solche Geschichten. Also wie ein klingt alles schon so nach typischem Final Fantasy Micromanagement. Und das Kampfsystem fand ich irgendwie auch sehr interessant. Ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen ganz alten Final Fantasy Rundenkämpfen. Aber die sind ja leider obsolet geworden. Wenn man nicht so Sachen wie Bravely Default oder sowas spielt, findet man das ja in Final Fantasy eigentlich nicht mehr. Das ist ja alles mehr actionorientiert. Und der Kampf hat mich auch eher an so wie heißt das mit Disney? Dieses Final Fantasy Disney-Ding?
Kingdom Hearts, ja.
Der Kampf hat mich irgendwie fast schon daran erinnert. War jetzt nicht mein Lieblingskampfsystem, aber die Welt war auch super faszinierend. Also hatte fast schon so Xenoblade Chronicles-artige Ausmaße, was man da in dieser Episode gesehen hat. Habe ich Bock drauf. Und
die Story
so sehr cheesy werden wird wahrscheinlich, aber ich find's cool, diese Mischung aus Fantasy-Themen mit Neuzeit gemischt und mit dem Auto rumzubrettern. Habe ich Bock drauf.
Ja. Ich mag diese Welt halt. Ja, das Weltendesign, die audiovisuelle Darstellung oder Gestaltung der Welt und auch die Ideen finde ich wieder total spannend. Also von den Bildern, die man da auch gesehen hat, haben sie sich da auch wieder einige total coole Sachen einfallen lassen, die auch wirklich nicht in anderen Final Fantasy so vorkommen. Und allein wie gibt's halt irgendwie zum Beispiel so, also wirklich nur eine Kleinigkeit jetzt, aber so eine Pattsituation, wie ein politischer Rat irgendwie gestürmt wird. Das ist so eine kurze Einstellung. Und normalerweise kennt man solche Sachen, dass dann Soldaten reinkommen und damit Waffen auf die Politiker zielen und die halt so zur Aufgabe zwingen. Aber es ist halt Final Fantasy und deswegen materialisieren sich einfach um die Leute herum dann irgendwelche Schwerter, die dann die Gewehre ersetzen sozusagen und dann in der Luft schweben. Das sind so Kleinigkeiten. Du verstehst die Situation natürlich sofort, du kennst es halt, kannst es halt sofort aus anderen Filmen partizipieren, aber du hast halt irgendwie dann einfach immer so diesen kleinen Fantasy-Drive drin, der das irgendwie cool macht. Und ich finde halt auch geil, dass da diese Oldtimer drin vorkommen in der Welt, also diese ganzen alten Autos, du aber trotzdem halt eben diesen Anime-Fantasy-Kram irgendwie hast. Also ich finde diese Mischung super interessant, bin echt gespannt, wie das aufgeht.
Auch ganz viel so diese klassischen Rollenspielgeschichten, also dass du suchst dir dann immer Lagerplätze und dann kochst der eine kocht dann immer für die ganze Gruppe und du kannst dann selber aussuchen, eben was du kochst und dann gibt's da ein geiles Foto immer, da kriegt man voll Hunger bei diesem Spiel. Da wird dann immer in Großaufnahme gezeigt, wie sie da am Lagerfeuer sitzen und was du jetzt kredenzt an Speisen. Da musst du natürlich auch Zutaten für sammeln und dann kriegst du halt 20% mehr Experience, wenn du irgendwie einen Omelette zubereitest oder so. Also so richtig Quatsch, aber ganz viel alte Sachen aus alten Rollenspielen irgendwie wieder transportiert in neue Mechaniken und so. Habe ich Lust
das
zu.
Das ist echt cool, ja.
Ist das nicht schon irgendwie seit 5 Jahren angekündigt?
Ja, eben, deswegen glaube ich auch.
Oder was ist da los? Ja.
Das ist halt einfach riesig, glaube ich. Final Fantasy nimmt sich halt auch einfach die Zeit, wenn's die braucht, weil es ist ja immer noch eins der erfolgreichsten Spieleserien. Wenn das rauskommt, dann wird sich das auch verkaufen, wie bescheuert.
Aber ich denke mal, das wird sich auch lohnen. Also die haben sich halt immer die Zeit genommen und ist halt wirklich so, dass jeder Final Fantasy Teil auch, also der Hauptteil jetzt, ne? Also dass die alle immer sehr anders waren. Selbst die 13er, die ja auch in drei Teile aufgeteilt waren, untereinander ja auch unterschiedlich, also hatten unterschiedliche Spielsysteme. Das finde ich aber auch ziemlich gut. Das heißt ja nicht immer, dass das auch jeder Teil dann immer automatisch gut wird. Das ist dann auch immer so wirklich eine Frage, ob die Konzepte dann auch aufgehen. Bei den 13ern war es halt immer so ein Hin und Her, dass die Dinger mal mehr oder weniger gut funktioniert haben. Und man kann sich halt, also man weiß auf jeden Fall, dass sie jetzt nicht versuchen, dann so bewährte Sachen aufzukochen, sondern schon irgendwie was Neues zu probieren. Und das
apropos 13, hast du mitgekriegt, dass Lightning, also der Charakter oder die Charakterin, jetzt Model geworden ist?
Ja, habe ich das Bild gesehen, für irgendeine Tasche oder so, ne?
Ja, für so eine Modemarke. Also die machen wirklich mit so einem eigentlich ja schon recht alten Spiel jetzt im Verhältnis eine aktuelle Werbekampagne. Man sieht halt Lightning, wie sie die richtigen Klamotten dieser Firma anhat und auch so die Tasche in die Kamera hält. Völlig absurd.
Das ist echt witzig. Also weil das
vor allem sowas, so viele Jahre später, finde ich
irgendwie. Sowas geht halt irgendwie auch nur in Japan.
Sicher.
Aber die, also vom Design her ist die Figur aber auch relativ, also von Proportionen halt doch eher realistisch so, vom Gesicht mal abgesehen, deswegen passt es schon irgendwie. Aber Lightning, also irgendwie hatten die Designer ja auch beim dritten Teil von 13 ja auch dieses Kostümsystem. Und ich glaube,
das
lag dann irgendwie nahe, dann sowas mal auszuprobieren.
Witzig. Aber das zeigt halt auch diesen Stellenwert, gell? den diese Final Fantasy Serie
auch. Da kommt ja jetzt auch, also es kommen ja auch Spin-offs dieses Jahr raus. Also dieses Final Fantasy Explorers kommt zum Beispiel schon Ende Januar raus. Das ist ja auch ein Spin-off für den 3DS oder so. Das ist jetzt nicht so, dass man ewig auf sein Final Fantasy Futter warten muss. Also der ist schon gesorgt.
Apropos, der 7er Remake sieht echt nicht so schlecht aus. Ich habe ja im Cast irgendwo mal gesagt, ich weiß gar nicht, also das hatten wir bei der beim E3-Cast, glaube ich, gell? Ich weiß gar nicht, wer das braucht, dieses Final Fantasy Remake. Das kommt übrigens auch wie Hitman in Episoden jetzt raus.
Ja.
Was ja auch zu einem Aufschrei gesorgt hat. Es kommt dann in kleinen Häppchen sozusagen. Aber das, was sie gezeigt haben da am Bahnhof und so, das sah schon sehr geil aus. Also ich glaube, ich werde es tatsächlich nochmal spielen. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, klar, ist ja ein komplett anderes Spiel, ne? Es nimmt ja im Prinzip nur das Setting und es wird auch ich angepasst. Nur
die Geschichte nochmal,
ja. Der Storywriter, der Autor hat oder die generell die Produzenten drumherum haben ja auch gesagt, so die Geschichte, so wie wir sie damals geschrieben haben, ist ja auch schon wieder fast 20 Jahre her, ist ja nicht mehr so richtig zeitgemäß. Also
ich sag mal heute, Badehaus.
Ja, Badehaus und solche Klamotten, also das geht auch nicht mehr. Und da schämen sich die Leute natürlich heute zu Recht auch ein bisschen, weil die Dinge haben sich einfach ein bisschen geändert. Und solche Dinge werden dann noch angepasst. Und das ist ja eher so eine, wie nennt sich das? Reimagination? Ja. Also, aber es sieht cool aus. Also ich finde das Setting ganz gut. Und ich finde, ich habe Final Fantasy VII halt damals nie gespielt und dann wirklich Jahre später angepackt und mich dann schon gefragt, wo diese große Begeisterung herkam, weil das bei mir nie so richtig gezündet hat. Das waren eher so die späteren Teile, die bei mir dann also mich zum Final Fantasy Fan gemacht haben, so eher so 10 oder so, weil sie wirklich auf der PS2. Aber ich freue mich drauf, dann halt diese angepasste neue Version, die sich vielleicht auch ein bisschen also moderner spielt.
Es wird ja auch das Kampfsystem passen sie ja auch dem neuen an und so.
Genau. Ist ja auch geil, wie dieses Steampunk-Design auch rüberkommt durch
die Ich weiß nur nicht, wie sie das mit den Episoden machen sollen, weil wenn man dann mal auf die Welt kommt in dem Spiel, dann ist ja eigentlich alles offen. Dann kann man ja überall hin. Und wie das in die Episodenform passen soll, verstehe ich nicht. Der Anfang, so diese ersten paar Stunden, die gehen ja gut als einzelnes Kapitel, solange man sich in der Welt bewegt. Aber mal gespannt. Gut, Micha, leiten wir doch gleich über. Oder Daniel, willst du vorgreifen? Jetzt haben wir so viel geredet. Mach du doch mal deinen Joker.
Nö, könnte schon das von Micha machen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ist das ein Spiel oder hat da einfach Micha irgendwas an die Tastatur getippt?
Meine Katze über den Bildschirm gelaufen.
Ja, sie... Genai Ibonroku Hashtag FE.
Ich weiß sogar, um was es geht. Ja.
Okay.
Hab ich noch nie gehört. Also da müssen wir auch gar nicht so lange drüber reden. Ist ein Crossover-Titel zwischen Shin Megami Tensei und Fire Emblem für Nintendo Wii U. Man höre und staune. Es kommt tatsächlich neben Zelda noch und Star Fox noch ein anderes Wii U-Spiel raus, was sehr von Interesse ist. Also Fire Emblem ist halt diese große Nintendo-Reihe, sehr beliebt, kennt glaube ich auch jeder, haben wir auch bestimmt öfter mal im Cast, also wirklich sehr, sehr cool. Und Shin Megami hatten wir ja gerade schon mit Persona, das ist halt diese große Reihe und die mischen tatsächlich halt beide Welten in einem Rollenspiel und ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht so genau, wie dieses Spiel
ich funktioniert. Weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll.
Eben. Ja, eben, das ist so ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Also man hatte auch im Gameplay-Trailer auch eher so Arenenkämpfe teilweise gesehen und das soll aber trotzdem ein Rollenspiel sein. Und es gibt auch Sequenzen, wo du halt rumläufst und so die normalen Adventure-Parts irgendwie hast. Aber ich kann mir, also allein diese kuriose Mischung, wie man überhaupt auf die Idee kommt, beide Welten zu mischen, weil Fire Emblem ist eigentlich etwas, was wirklich ganz weit in der Vergangenheit in einem fernen Land irgendwo spielt.
Und das hat sehr, 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 sehr Fantasy-artig, auch mit Rittern und Schwertern und zu Pferd und so.
Eher so ein altertümliches Design. Oh, da habe ich schon wieder gesagt.
Das Design ist in Ordnung.
Also eher so, also wirklich eine Richtung mit Schwertern oder sowas. Also wirklich, man könnte meinen, dass es halt irgendwie so ich weiß nicht, also wirklich in einer alten Zeit spielt. Das hat nichts mit Modernes zu tun. Und Shin Megami spielt ja grundsätzlich in einer neuen Zeit. Das hat ja, das spielt ja im Jetzt, hier. Und wie diese Sachen zusammenpassen, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nur mutmaßen, dass da vielleicht irgendwo ein Dimensionsportal aufgeht und sich dadurch irgendwelche Sachen ergeben, weil Dimensionsportale sind dem Persona-Universum, Shin Megami Tensei-Universum jetzt nicht fremd, also geht's ja auch um Dimensionswechsel und Zeug, vielleicht kriegen sie da irgendwas hin, aber es sieht echt schön aus, also es ist echt toll gemacht, und also visuell und ich finde irgendwie generell das Konzept so absurd eigentlich, dass ich echt gespannt bin, wie das Ganze zusammenpasst. Also deshalb habe ich auf jeden Fall ein Auge drauf. Aber ich habe es deshalb als Joker da reingetan, weil nicht so ganz sicher ist, ob das überhaupt in den Westen kommen war. Das halt doch, wieder so.
Haben sie angekündigt.
Haben sie
Nintendo
angekündigt?
Bestätigt.
Mhm. Wann das denn? Vor unserem Cast
kam neulich als News. Nö, war jetzt schon. Also okay. Kam neulich als News, als Nintendo gesagt hat, ein Release im Westen kommt 2016 sicher.
Ah, Knaller. Ja, okay, dann bin ich ja okay, dann ist es halt ein Halbjoker. Ich habe echt gedacht, dass sie das nicht angekündigt haben.
Cool. Ich freue mich ja mehr aber auf Fire Emblem If. Also If. Der richtige nächste Teil der Fire Emblem Geschichte, die ja in so zwei Teilen erscheint. Ich habe das jetzt nicht in die Liste, weil ich noch nicht so viel drüber weiß, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf und was ich mich bei deinem Titel vor allem frage, ist, wie soll diese Rundenstrategie, die Fire Emblem ja eigentlich hat, das ist ja ein Turn-Based-System, wie das da reinpassen soll oder ob sie das dann mischen oder ob das wie bei Layton und Phoenix Wright wird, dass man quasi eher ein Spiel spielt und dann wird gewechselt und man spielt auch das andere Spiel. Das waren ja quasi beide Spiele in einem, ob das dann hier auch so wird.
Ja, oder, das ist halt eben, darüber habe ich auch wirklich gar nichts erfahren. Also es ist halt, wie gesagt, es gibt Arenen und die sehen halt irgendwie auch so aus, als würde man halt Sondermoves irgendwie vom Zaun brechen, so wie das Rollen, also wirklich Rundentaktik-Spiel typisch ist, so mit Sonderfähigkeiten hast nicht gesehen. Und teilweise auch so absurden Kram, der sehr personatypisch ist, wie zum Beispiel, dass da plötzlich Popsänger auf der Bühne stehen und rumtanzen und das passt ja gar nicht zusammen. Mhm. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also man sieht in dem Trailer auch wirklich nicht genau, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist irgendwie noch ein Geheimnis. Also man kann jetzt nur, man sieht an einer Stelle, dass man da so Sachen auswählen kann und sowas alles so, aber ob man jetzt direkt einen Kontrolleinfluss auf die Figur hat, keine Ahnung. Also es ist ganz, ganz, ganz sonderbar. Ich bin deshalb total gespannt, darüber wirklich deutlich mehr zu erfahren. Aber es scheint wirklich eine teure Produktion zu sein. Es sieht wirklich sagenhaft gut aus. Bin ich super gespannt, was daraus wird.
Also mehr Fire Emblem ist immer gut.
Das sind halt so zwei beliebte Serien. Also zwei Serien und die Experimente mit Persona, also Dancing on Night und so, haben ja alle funktioniert. Deswegen bin ich da jetzt also wirklich zuversichtlich, dass auch dieses Experiment funktionieren wird. Aber mal sehen.
Daniel, weißt du bei deinem Spiel schon, wie es genau funktioniert? Also die Trailer sehen ja sehr traumhaft schön aus, aber was man da genau macht, ist es naheliegend für dich oder?
Nee, aber das ist ja auch das Spannende dran. Ja. Es geht um Rhyme und das habe ich eben deswegen als Joker auch aufgeschrieben.
Ein Hip-Hop-Spiel, wo man
Buster Rhyme. Und zwar ist es seit der Gamescom 2013, ich habe gerade, während ihr da euch in Final Fantasy ergüssen gegangen habt, habe ich nochmal im Hintergrund nachgeschaut, seit der Gamescom 2013 ist es schon irgendwie angekündigt und dann gab es nochmal irgendwie wieder so ein kleines Aufflackern im Licht der Öffentlichkeit, es war auch irgendwie auf einer E3 oder sowas, gab es nochmal wieder einen Gameplay-Trailer oder so und seitdem ist es dann aber irgendwie wieder ruhig geworden um das Spiel und das weiß ich nicht, ist jetzt aktuell wohl eher kein so ein mega gutes Zeichen, ist aber wohl immer noch in Entwicklung bei einem spanischen Studio, Tequila Works heißen die, Deadlight, haben die zum Beispiel gemacht, aber sonst hat man auch noch nicht so viel von denen irgendwie gehört, und das schaut halt einfach irgendwie total verträumt und schön aus, weil sie so eine du läufst aus so einer Inselwelt und ist alles in so einer Comic-Grafik gehalten und es soll wohl so ein Rätselspiel sein, also dass du halt ganz viel so Umgebungsrätsel lösen musst.
Mich hat dein Brothers erinnert so ein bisschen.
Ja, glaube ich, in die Richtung, das bist du gar nicht so verkehrt, wenn du da denkst. Und es sah auf jeden Fall in dem Trailer, glaube ich, gab es so ein Rätsel, wo man dann irgendwie mit dem Sonnenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt, irgendwie da war so ein Leuchtturm, der oben so ein Loch drin hatte und nur wenn die Sonne im richtigen Stand irgendwie da durch dieses Loch dann den Schatten geworfen hat, dann konntest du irgendwie das Rätsel lösen und es soll wohl auch dann nicht linear sein, also sprich, du musst halt an der richtigen Stelle sein, um das richtige Rätsel zu lösen und hat mich von dem ganzen Stil her total angesprochen und ich bin sehr traurig, dass es irgendwie jetzt dann schon wieder seit einem Jahr überhaupt nichts mehr zu dem Titel gegeben hat. Deswegen, ich weiß es nicht, also ich hoffe nicht, dass er komplett in der Versenkung verschwunden ist, sondern dass immer noch was kommt. Kann natürlich sein, dass es einfach jetzt dann irgendwie nächstes Jahr, also es ist ein Sony-Exklusivtitel, dass es nächstes Jahr einfach auf der Gamescom oder irgendwie auf der E3 heißt so, ja und hier ist Rhyme und keine Ahnung, ihr könnt es jetzt sofort runterladen oder so ein Überraschungsrelease. Aber aktuell ist noch nichts angekündigt. Aber spricht mich auf jeden Fall von dem ganzen Design her und wie das aussieht sehr an, weil es mich eben auch so ein bisschen an Zelda oder sowas erinnert.
Sieht echt total schön aus. Erinnert mich sehr viel mehr an Alco irgendwie.
Ja, klar, auch mit dem Jungen, der dann irgendwie diesen Umhang hat und ja, Alco trifft's auch tatsächlich. Ja.
Total schön. Da freue ich mich auch total drauf. Aber das ist echt lange her, die Ankündigung, ne? Also, aber das ist oft, also ich weiß nicht, bei solchen Spielen, die reifen dann einfach sehr, sehr schön und ist auch gut, dass sie sich da die Zeit lassen, das nicht einfach so rausprotzen. Ich glaube, das wird.
Ja.
Oh, und die Musik im Trailer war fantastisch, übrigens.
Und das auch
ergreifend.
Ich hab's extra nicht gesagt.
Die visuelle Gestaltung.
Sowieso, ja. Cell-Shading war ich schon sold.
Also, ja, eher so ein Titel mit einem Fragezeichen aber dahinter, weil, also gut, klar, weiß man nicht, es ist jetzt kein Riesenstudio mit fetter PR-Kampagne, aber dadurch, dass sie einen Sony-Exklusivdeal haben, hätte ich mir schon erwartet, dass Sony da ein bisschen mehr vertrommelt, wenn es tatsächlich jetzt schon vor der Tür steht.
Ja. Also, passt jetzt gar nicht hier rein, aber diesen Monat kommt übrigens noch The Witness, gell? Da freue ich mich auch drauf, dass wir gleich im Januar drüber reden können. Ja, erinnert mich jetzt nur gerade so daran, weil auch so oft in der Landschaft rumrennen und Rätsel lösen.
Da bin ich echt gespannt, ob dieses Experiment auch aufgeht, ne?
Von Jonathan dem, Blow,
von Jonathan Blow.
Das oder ob es blowt.
ja, also.
Aber da reden wir ja
demnächst. Da reden wir dann jetzt weiter. Wann kommt das genau? Gibt es dann genaues
Termin? Ja, jetzt im Januar. Da gibt es, glaube ich, einen festen Termin, aber habe ich nicht im Kopf. Aber Januar ist gesetzt, ja. Gab es jetzt auch keine Verschiebung mehr. So, deine nächste Kategorie, Daniel, Honorable Mention. Ja?
Ja, aber du hast ja den ersten Titel da drin stehen.
Genau, deswegen, ich wollte nur, ja. Gut, dann mache ich meinen Titel. Ich habe es schon richtig so verstanden. Du hast ja gemeint, das sind Titel, bei denen wir einfach wissen, dass sie das liefern, was man von ihnen erwartet und dass sie nicht groß überraschen werden. Und da habe ich, da hast du zum Beispiel Uncharted 4, da kommen wir ja gleich dazu, da stimme ich dir ganz überein, da weiß man ja, was kommt, aber Unravel habe ich da reingeschrieben, weil ich finde, bei dem Spiel ist schon sehr klar, was es sein will, was es sein wird. Und ich glaube, der wird mich nicht groß überraschen, der Titel, weil ich einfach weiß, dass er mir gefallen wird von dem, was man bis jetzt gesehen hat. Also ich rede von diesem EA-Indie-Spiel in Anführungszeichen, was diesen Indie-Charme hat, von diesem relativ kleinen Studio, trotzdem von EA gepublished. Man läuft mit Garney rum und wird ein sehr solider Plattformer werden, meiner Meinung nach, mit einem unglaublichen Charme und wird aber, glaube ich, nicht weltbewegend anders werden, als man das von ihm erwartet. Weißt du? Also ich glaube, der wird mich nicht groß überraschen. Es werden Environment-Rätsel haben, da ist dann halt ein Wasser, dann bindest du da dein Floß an, dann steigt das Wasser, dann gehst du rüber. Deswegen habe ich den da gelistet, weil ich glaube, dass der einfach so wird, wie man das erwartet, und der wird fantastisch werden und alle sind happy und alle werden das feiern und glücklich sein und uns allen wird das Herz aufgehen, wenn am Ende der Faden den Garney auflösen wird, weil ich glaube, das ist auch schon sehr offensichtlich, dass das eine Parabel wird. So, er sucht ja was er verloren hat, und dass man da sehr viel reininterpretieren können wird, warum jetzt dieser Faden, dieser Lebensfaden aufhört und so. Deswegen wird mich der, glaube ich, nicht groß überraschen, aber trotzdem werde ich den absolut lieben, diesen Titel.
Ich habe ihn ja auch bei Gamescom gespielt, eine ganze Zeit, irgendwie 20 Minuten lang, und der Eindruck war sehr, sehr schön. Ich freue mich da auch drauf. Also
stimmt genau, überein, oder?
Stimme ich dir absolut überein. Es wird einfach ein schönes, sehr, sehr, sehr gut gemachtes Spiel mit einer unheimlich schönen Idee und drückt schon ziemlich bewusst auf die Tränendrüse, hatte ich das Gefühl.
Aber selbst das mit Ankündigung, finde ich.
Ja. Habe ich den hier gelistet, ja. Vielleicht ist es eine Spur zu kalkuliert, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Aber so das, was ich gespielt habe, war auf jeden Fall schon sehr schön.
Ja. Gut, ich grätsche jetzt mal rein, um quasi auch mal meine Kategorie. Deswegen habe ich irgendwie gesagt, die Kategorie verstehe ich so als gesetzt als gutes Spiel. Ich habe dann mich Uncharted 4 reingeschrieben, weil ich halt weiß, dass Uncharted 4, das wird mich nicht mehr überraschen, das wird nach der bewährten Uncharted-Formel ablaufen, also so spektakuläre Schauplätze und viel Action und immer dieses Abwechslung zwischen mal klettern, mal ein bisschen ballern, dann wieder eine Verfolgungssequenz und so. Also die bewährte Uncharted-Nummer wird's da abziehen, das heißt, es wird mich nicht überraschen. Ich habe jetzt auch Uncharted 3, ja, wie ich ja im letzten Cast schon erwähnt habe, über die Feiertage nochmal wieder nachgeholt in der Collection. Und das macht mir immer wieder Spaß, aber das haut mir auch nicht vom Hocker. Und also im Sinne von, dass ich da sage, oh krass, was die für eine geile Idee hatten. Damit hätte ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass jetzt sowas in einem Uncharted-Spiel vorkommt. Mhm. Und das ist, meine ich auch mit Uncharted 4. Also das wird sicherlich super, aber es ist jetzt auch nicht der Titel, wo ich sage, da erwarte ich, dass der mich vollkommen überrascht. Deswegen habe ich den in diese Kategorie.
Es wird keine Rundenstrategie werden auf einmal.
Zum Beispiel, genau, ja. Oder aber es wird jetzt kein Open World oder sowas, ne?
Aber Entscheidungen kommen wohl, so Dialogoptionen kommen irgendwie neu dazu, hat man jetzt gesehen. Ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber du wirst zumindest Auswahlmöglichkeiten haben, wie du antwortest, und dann entwickelt sich zumindest das Gespräch ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist auch schon die größte Neuerung an dem Spiel.
Ja, aber da warte ich jetzt bei Uncharted. Also Uncharted ist halt auch einfach das Problem. Genau, das muss halt auch in relativ strikten Bahnen ablaufen. Du brauchst einen relativ strikten Schlauch, damit du halt diese Action-Inszenierung hinbekommst. Und da hast du halt gar nicht viel Auswahlmöglichkeiten, was das angeht. Also ich meine, stell dir mal vor, keine Ahnung, du sagst dann irgendwie zu Sully so, ah nee, wir fahren jetzt lieber doch nicht mit dem Jeep, und dann hast du halt diese ganze Verfolgungsjagd nicht oder sowas. Also sowas wird halt nicht passieren, weil die brauchen halt diese relativ vorgefertigte Action-Achterbahn. Und ja, das ist ja auch gut für das, was es irgendwie sein will, was es machen will, ist das ja okay, aber mehr dann halt auch nicht.
Nö, kann man auch nicht mehr zu sagen. Das Beispiel, was man gesehen hat, du kannst deinem Bruder halt, nachdem man ihn da wieder trifft, entscheiden, welche, ob du ihm Uncharted 1, Uncharted 2 oder Uncharted 3 zuerst erzählst. Ja? Darauf hat sich's ja, und dann kam so eine Überblendung und dann ist der nächste Morgen. So, und dann hat er halt die ganze Nacht durchgeredet. Das war das, was ich gesehen habe im Trailer. Und das ist ja auch keine Entscheidung von Tragweite. Dadurch verändert sich ja erstmal nichts. Du kannst nur sagen, was war mein Lieblings-Uncharted? Ja, aber sieht fantastisch aus, oder?
Ja, also das ohnehin. Also ich war auch echt auf der in der HD Collection jetzt nochmal echt überrascht, wie schön das alles aussieht, das da, ja. Und
Ich hab Bock drauf. Ja. So, Micha, du Falschversteher, wie kannst du denn dein Spiel erklären für die Honorable Mention? Das ist nämlich ein Titel, von dem ich noch nie gehört habe. Allein naja, das qualifiziert ihn ja schon.
Ich hab ihn Routine genannt und ich habe die Kategorie wirklich falsch verstanden, weil ich habe gedacht, das sind so Spiele, wo nicht so ganz sicher ist, ob die halt überhaupt rauskommen. Da habe ich das irgendwie mit dem Joker so, naja, ein bisschen verdreht. Also generell ist dieses Jahr, ich schumme jetzt ein kleines bisschen, ich mach mal vollumfänglich, packe ich hier mal Indie-Horrorspiele rein, im Schlage von Soma oder Dingens so in dieser Kategorie, denn 2016 sind ein paar solcher Titel angekündigt. Aber da das Spiele sind, die von sehr kleinen Entwicklern kommen, und ich weiß ja selber schon, dass man da nie so richtig sagen kann, ob da Probleme auftreten oder nicht, kann man nicht so wirklich sagen, ob 2016 auch wirklich gehalten wird. Und es gibt da eine ganze Reihe von coolen Sachen. Eines davon ist dieses Routine. Routine ist ein sehr, sehr stark von System Shock inspiriertes Indie-Horrorspiel, was dich auf eine, also ich bin mir gar nicht sicher, ob es eine Raumstation oder irgendwie woanders irgendwie, auf jeden Fall irgendeine futuristische Station, irgendein Ort, der verlassen ist mal wieder, und wo du gegen verrückt gewordene Roboter wahrscheinlich antreten musst. Aber auch hier kannst du dich nicht wirklich wehren. Das Einzige, was du hast, ist so eine Scan-Maschine, womit du Gegenstände und Maschinen wieder in Gang setzen kannst, also so ein Analysetool im Prinzip. Das sieht super spannend aus und hat so einen ganz bewussten Retro-Feel. Also es sieht so ein bisschen aus wie Science-Fiction der 80er Jahre so. Also ein bisschen wie bei Alien. Also es gibt da tatsächlich auch Floppies. Also jetzt nicht natürlich, wo 1,4 MB drauf passt, aber so Dinger, die halt aussehen wie Floppies, so Magnetdiscs oder sowas. Und auch wirklich noch normale Monitore teilweise. Es mischt sich aber auch mit sehr viel modernen Sachen. Das ist eine sehr coole Mischung und hat auch so von den Farben so einen ganz, ganz starken Retro-Feel. Also es ist alles sehr, sehr violett, sehr, sehr lila von der Beleuchtung her. Sieht super spannend aus und ist aber wirklich, sind eine Handvoll Leute, die daran arbeiten. Also wirklich, ich glaube, die kann man an der Hand abzählen. Und dieses Routine ist schon sehr, sehr lange angekündigt. Also ich glaube, die arbeiten schon seit 3 Jahren dran. Und ich glaube, deshalb wird es aber auch gut, weil es ist nicht so ein, es gibt ja bei diesen Indie-Horror-Dingern auch so Schnellschüsse, sowas wie, wie heißt dieses Ding mit diesen Spielzeugfiguren, Freddy's irgendwas Night, ganz furchtbare
Sachen. Ja. Oder dieses The Park.
Nee, The Park
Freizeitpark. Ja, aber auch ein sehr kurzes Ding und schnell gemacht. So.
Na gut, das war ja auch eher ein Experiment, das stimmt. Ja. Aber ich meine jetzt wirklich so Spiele, die dich den ganzen Abend dann unterhalten. So. The Park war aber ein gutes Spiel, aber natürlich nur eine Stunde lang oder so. Und es gibt ein paar mehr. Also es will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber wo man sich auf jeden Fall drauf freuen kann, also wenn es um Science Fiction geht, ist noch Pamela. Also das heißt wirklich so.
Apropos Baywatch wird neu verfilmt, gell? Yeah. Wirklich.
Daran als Film oder als Serie?
Ja, ja, ein neuer Film, glaube ich. Oder Serie? Weiß ich gar nicht. War nie so der Pamela-Fan.
Was?
Nee, ich mochte immer diese, wie hieß diese, die süße Blonde, die Jüngere? Wie hieß die? Die mit dem schwarzhaarigen Lockenkopf zusammen war.
April gab's doch noch, oder? Aber das war die braunhaarige, oder? Boah, es ist peinlich jetzt über, dass man das nicht weiß.
Ich war in David Hasselhoff verliebt.
Das kann man immer sagen. Doch, April ist die.
Baywatch Nights.
Doch, April ist das. Sie, ja. Ja.
Ich finde es immer noch unfassbar, dass sowas wie Baywatch Nights existiert hat. Wo der Bademeister nachts auf Kriminalfälle geht. Unfassbar.
Ja, aber geiles Spin-off.
Ja, unglaublich.
Wird eh jeder alte Mist, hätte ich jetzt fast gesagt, jetzt irgendwie wieder ausgegraben. Hier neues Twin Peaks und so. Obwohl das ja kein Mist
war. Super, hallo?
Ja, aber da weiß man halt auch noch nicht, ob das was wird.
Knight Rider wird wieder verfilmt.
Meinte ich jetzt auch halt so. Weiß man halt nicht, ob das heute eher fremdschämig wird oder so.
Ich warte immer noch drauf, dass MacGyver wiederkommt.
Ja. Ja.
Übrigens, neues Format, Insert Moin Nights. Lösen wir dann nachts mysteriöse, genau, wir gehen auf die Suche nach Spielen, die immer angekündigt waren und nie gemacht wurden und forschen nach, was mit denen passiert ist.
Das wäre aber tatsächlich also ganz, ganz spannend. Also, ja. Was ich noch sagen wollte, apropos System Shock, ist ja auch ein neues angekündigt.
Ja, System Shock 3 ist angekündigt. Ja.
Genau. Aber irgendwie von einem komischen Team oder so, ich habe es nicht genau verfolgt, aber es...
Naja, ohne Ken Levine halt, aber wird trotzdem gemacht so, ja. er selber arbeitet ja auch an so einem neuen System Shock-artigen Spiel, Mischung aus Bioshock und System Shock und so. Klar, er bleibt sich natürlich treu, aber er wünscht dem Team alles Gute. Und es hat so eine Anmutung, dass es irgendwie was mit VR zu tun haben könnte. Also so dieses erste System Shock 3-Bild hatte so eine räumliche Wirkung und wird auch wieder Shodan dabei sein. Also das bleibt quasi, bin ich gespannt, was da passiert, aber da kann man echt noch wenig zu sagen.
Okay, aber es ist auf jeden Fall ein Team, die das hinkriegen könnten, oder? Also, weil ich habe manchmal bei so Ankündigungen habe ich irgendwie das Gefühl, okay, da kündigt halt irgendjemand was an und dann stellt sich raus, hey, die haben die Rechte überhaupt nicht oder die behaupten, sie wären das Originalteam, aber der eine Typ hat damals nur irgendwie, war Praktikant im Community Management und
keine Ahnung. Achso. Keine Ahnung.
Ich habe jetzt völlig den Faden verloren.
System Shock.
System Shock 3.
System Shock. Wie sind wir jetzt drauf gekommen?
Weil du gesagt hast, das ist
wie System Shock.
Ja. Ach so. Ja, ah, weil ich gesagt habe, dass ein Spiel wie Pamela angekündigt ist.
Ja, genau.
Und Pamela ist ein Spiel, das sehr System Shock ähnlich ist. Übrigens auch. Science Fiction.
Sehr schön.
Irgendwo auf dem Planeten. Verlassene Stadt, glaube ich, sogar komplett. Sieht super gut aus. Naja, und ein paar andere halt. Arlington Road und Visage und solche Sachen. Also wer solche Titel mag, der sollte da auf jeden Fall mal gucken.
Wenn wir jetzt gerade am Abschweifen sind, du hast VR, haben wir gerade schon angesprochen. Das wird ja das Jahr des VR. Jetzt definitiv. Also genau am 6. Januar, heute am Tag der Aufnahme, geht der Vorverkauf für Oculus Rift los. Bin gespannt, was die kosten wird.
Ist halt auch geil, einen Vorverkauf zu starten, aber immer noch kein Datum zu nennen und keinen Preis. Also
ja, ich meine, Q1 ist gesetzt, haben sie gesagt, und der Preis wird ja dann heute bekannt gegeben mit dem Start des Vorverkaufs. Alle Bäcker der ersten Stunde haben auch kriegen eine Retail-Version. Finde ich auch cool. Ich habe damals extra nicht gebackt, weil ich gesagt habe, okay, ein Developer-Kit brauche ich nicht, bin kein Spieleentwickler, ich warte, bis das Ding final rauskommt und schönen Gruß an Herr Peschke, der das damals gebackt hat, der bekommt jetzt auch die zusätzlich zum DK1 auch die Retail-Version zugeschickt und ich habe so Bock auf dieses ganze VR-Zeug, also wenn jetzt Oculus wirklich loslegt und das im Q1 noch erscheint, HTC Vive sollte ja auch schon im Dezember eigentlich kommen. Die werden dann wahrscheinlich auch relativ nachziehen. Die werden wahrscheinlich heute das Release-Datum abwarten und dann einen Tag vorher releasen, wenn sie das schaffen. Und PlayStation VR kommt garantiert auch noch dieses Jahr. Auf der CES haben sie jetzt zwar nichts angekündigt, vielleicht passiert da noch irgendwie was, aber ich bin mir relativ sicher, dass das auch dieses Jahr irgendwie auf den Markt kommt, spätestens zu Weihnachten. Werdet ihr da irgendwie einsteigen in die VR? Werdet ihr das erstmal beobachten? Also, wenn mein Rechner das mitmacht, werde ich mir eine Oculus, wenn mein Geldbeutel das mitmacht, werde ich da mitmachen bei Oculus. Bin gespannt.
Also, ich prophezeie, dass das Ding an Weihnachten bei dir eingestaubt in der Ecke liegt, weil, also,
das, du meinst, ich sitze da mit dem Ding und bin eingestaubt, oder?
Ja, das auch, aber nee, das ist halt einfach, das wird halt so wie so Kinect oder sowas. Ich glaube nicht, dass das so Durchbruch feiern wird, weil immer wenn man das dann ausprobiert, denkt man sich, boah, ist das geil und VR und super. Aber wenn man da mal überlegt, ja, aber habe ich wirklich Lust, da lange mit zu spielen oder das lange zu nutzen, dann, wenn man da wirklich mal in sich geht, sagt man sich
sag
meistens
nur Pamela.
So, ja, aber und dann hast du halt auch das Problem, wie kriegst du dieses Ding auch schnell im Massenmarkt tauglich? Mhm. Also das ist ja immer das Problem. Klar, jetzt die ersten Leute, die Early Adopter und so.
Das wird erstmal PC.
Klar. Genau, die da echt Bock drauf haben auf Rumbastelei und mit irgendwelchen Treibern rumbasteln und die Dinger funktionieren ja nicht Plug and Play. Du musst ja anschließen, dann musst du deine Grafikkarte entsprechend konfigurieren. Dann ist immer die Frage, gibst du dir auf dem Monitor noch ein zweites Bild aus oder renderst du das irgendwie nur für die Brille und dann musst du aber ständig in der Brille drin bleiben, kannst auf dem Monitor nichts mehr sehen. Und also das ist alles noch so ein bisschen bastelig. Akelig, genau. Ich auch, und ja. Ich glaube, da hat der Massenmarkt aktuell noch keinen Bock drauf. Und wenn der aber nicht auf dieses Ding anspringt, dann hast du halt irgendwie relativ schnell das Problem, dass niemand mehr dafür entwickelt, weil die alle sagen, ja, aber wir können ja kaum was dafür verkaufen. Wir haben am Anfang so ein bisschen halt, um da bei der Technologie dabei zu sein und um nicht da völlig abgehängt zu werden, haben wir so ein bisschen was, ein, zwei Prototypenspiele gemacht, aber das war's dann auch so. Geld verdienen können wir damit nicht.
Und vor allem wird's halt sauteuer. Also du musst locker, wenn du jetzt komplett einsteigst, du musst den PC eigentlich dafür aufrüsten. Wenn du jetzt nicht eh irgendwie gerade aktuellen PC hast und selbst so eine GTX 79, also eine recht aktuelle Grafikkarte, ist da schon fast wieder zu langsam für. Also du brauchst wirklich eine High-End-Grafikkarte für 400, 500, 600 Euro und dann noch dieses Gerät, was sicherlich auch locker 400 Euro kosten wird, vermute ich jetzt einfach mal, 399 mit Facebook-Subvention. Und wie du dann gesagt hast, du brauchst dann irgendwie zig Kabel und solange das Ding nicht Funkübertragung hat, wird es, glaube ich, auch nicht massenmarkttauglich werden. Also dann sind halt einfach die Kabel im Weg und alles. Auch bei der HTC Vive, wenn du da wirklich im Raum rumlaufen willst mit dem Zeug, hast du auch noch das Problem, dass ja Spiele dafür irgendwie auch programmiert werden müssen, dann irgendwie exklusiv diese Features zu nutzen. Also so richtig im Massenmarkt wird es, glaube ich, erst mit der PlayStation VR ankommen. Die HTC Vive und die Oculus wird, glaube ich, sehr bastelfummelig Early Adopter Style noch sein. Das denke ich auch.
Und bei der PlayStation VR hast du halt immer noch das Problem, wenn das Ding dann mit der PS4 laufen soll, ich glaube, die PS4 packt das einfach nicht.
Da haben sie ja schon gesagt, da kommt ein extra Kasten mit. Also du wirst ein zweites Rechnermodul quasi zur PS4 dazukriegen für die PlayStation Now. Okay. Die kriegt quasi ihren eigenen Prozessor, der dann die PS4 unterstützt bei der Rechenarbeit, weil die PS4 das auch nicht hinkriegt. Das haben sie schon gesagt.
Und dann hast du das klassische Problem der zersplitterten Plattform, dass dann wieder eine Zusatzhardware da ist und das war doch alles schon mal da mit dem Blödsinn. keine Ahnung. Und dann, also wie das Ding für ein C64. Super Nintendo.
Ach so.
Zusatzerweiterungsding, wo dann irgendwie, was dann aber niemand hatte und dann werden wir in 10 Jahren hier sitzen und sagen, warum hast du eigentlich das damals nicht gespielt? So, weiß ich auch nicht. So. Ach ja, genau, ich hatte diesen PlayStation VR.
Das war das N64.
Erweiterungskasten nicht. Ja. Doch, ne?
Ja, das war das N64 Speichermodul. Genau.
Das war's, ja, stimmt, genau. Also, ich glaube auch, dass die alle dieses Jahr kommen, die Brillen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich dieses Jahr wirklich durchsetzen, sondern ich befürchte fast, die werden so diesen Weg vieler neuer, innovativer Technologien gehen, dass sie dann erstmal ein Jahr so ein Nischendasein fristen. Hm.
Aber gerade für mich dürfte es interessant werden mit den ganzen Horror-Titeln, die da kommen. Weil Horror in VR funktioniert natürlich doppelt gut.
Ja, weil wissen wir nicht, ne? Vielleicht geht es mir auch in einer Stunde auf den Sack.
Ja.
Das weiß ich ja nicht. Also ich habe die Dinger ja nur 5 Minuten auf so einer Messe aufgehabt. Das ist schon so, wie Daniel sagt. Das kann auch sein, dass es nervige Scheiße ist. Und vor allen Dingen, worauf ich ja wenig Bock habe, trotz, also ich bin natürlich gespannt, das mal auszuprobieren, aber worauf ich eigentlich nicht so Bock habe, ist, mich da so komplett von der Außenwelt abzuschirmen. Also das ist so, das ist etwas, was mich am meisten am VR eigentlich stört. Also Erlebnis hin oder her, aber ich habe halt so eine Brille auf und sehe gar nichts mehr von meiner Umwelt. Das ist ja nochmal irgendwie so eine Stufe weiter zum Transhumanismus.
Das wird auch eine Einstiegshürde, glaube ich, oder ein abschreckendes. Also ich freue mich vor allem auf diese Metadiskussionen, die dann entstehen. So, unsere Kinder sind nur noch in der virtuellen Welt unterwegs.
Ja, du, das ist aber wirklich diesmal, also
ja, das wird eine wichtige Diskussion werden.
Es wird eine wichtige Diskussion werden. Bisher ist das so, du guckst auf den Bildschirm und wenn ein Mensch zwischen dir und dem Bildschirm steht, dann siehst du den Menschen. Das wird jetzt nicht passieren, weil du einfach das Ding direkt vor der Mattscheibe hast. Dann kannst du dich ja auch gleich irgendwie auf so einen Sessel spannen. Und das ist gar nicht so weit weg. Also da sind wir plötzlich bei Ghost in the Shell oder so.
Du brauchst auf jeden Fall für Kinder, Freundin, Partner oder was weiß ich was, du brauchst irgend so eine Zeichensprache oder irgendeine Möglichkeit, dass der andere sich bemerkbar machen kann oder dass du einen Herzinfarkt kriegst, wenn der irgendwas von dir will.
Weil man ja auch meistens Kopfhörer dann aufhat.
Eben, ja. Und da bist du halt vollkommen abgeschattet. Und ich weiß genau, wie komisch das schon ist, wenn man zum Beispiel angefasst wird.
Das ist furchtbar.
Und gar nicht irgendwie, also das klingt jetzt so böse, so an, wo hat der Mann dich angefasst, zeig das mal an der Puppe, aber sondern so, wenn du dann auf einer Messe da sitzt und du weißt, die Demo ist zu Ende, aber du sitzt halt wie so ein Trottel da, weil du nicht weißt, soll ich das Ding jetzt runterreißen, macht das der? Und dann kommt der halt einfach und fasst dir auf die Schulter und nimmt dir so die Kopfhörer ab oder sowas und sagt so, ja, Vorsicht, ich nehme dir jetzt die Brille wieder ab. Und selbst da erschrickst du voll, weil du nicht weißt, dass dich jemand jetzt an die Schulter fasst und auf einmal ist deine Hand oder sowas. Und du weißt, die Demo ist zu Ende, es wird jetzt gleich irgendwie passieren, dass mir jemand die Brille abnimmt oder jemand zu mir spricht. Und das ist schon sehr merkwürdig. Und deswegen glaube ich, dass das für einige große, große Schrecksekunden sorgen wird.
Also ich würde genau das Kinder nicht mal auf den Kopf setzen.
Nee, gesagt. Kinder also gehört das überhaupt nicht, überhaupt nicht in Kinderhände, finde ich auch.
Also es gibt nicht mal Erwachsene. Ich kann mir vorstellen, dass es für einige Erwachsene auch so zu viel wird. Also ich bin da noch sehr, sehr skeptisch. Würde es natürlich gerne mal probieren. Bin mir sicher, dass einige Spiele damit auch eine Menge Spaß werden, aber man weiß halt eben nicht. Das ist halt einfach eine neue Dimension der des Eskapismus. Das ist das ist halt schon was anderes. Also ist schon irgendwie eine Spur krasser. Und diese ganzen Zukunftsvisionen, die wir da hatten, die man aus zahlreicher Science-Fiction-Literatur und aus zahlreichen Science-Fiction-Filmen kennt. Ja, also so Philip K. Dick und so, die haben alle schon recht. Oder? Das ist halt schon, geht halt in diese Richtung. Also
genau deswegen freue ich mich drauf, weil es so viel Themenbereiche öffnet durch diesen Entwicklungsschritt. Es öffnet wieder so eine neue Dimension im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fasziniert mich eigentlich am meisten daran,
dass
Veränderungen bewirken kann.
Ja, schon. Vor allen Dingen aber muss man sich dann auch fragen, was so mit Inhalten ist, die ja eigentlich auch wirklich tatsächlich für Erwachsene gedacht ist. Was ist denn mit zum Beispiel mit Gewaltspielen?
Achso.
Ja. Also
du Gewalt auf, wenn du quasi noch immersiver drin bist und selber spürst quasi, wie das Messer dir in den Bauch gerammt wird oder du selber aktiv zum Mörder wirst, quasi so, ja.
Genau, also gerade wenn die Bewegungen dann auch wirklich nachvollzogen werden oder wie ist das so? Also es wird auch eine große Debatte über Erotikspiele geben, weil ja sogar auch Hardware-Devices hergestellt werden, die mechanische Bewegung dann auch tatsächlich nachahmen und so. Das wird schon.
Wir haben ja einen sehr spannenden Cast mit der Professor Linda Breitlauch auch gehabt, oder? Letztes Jahr. Da hatten wir auch genau diese Themen, die Chancen und Risiken von VR. Und kann ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen und empfehlen. Genau da reden wir auch schon über diese Themen, was gesellschaftlich gefordert wird, dann, wenn diese Devices kommen. Genau mit diesen Themen Gewalt, Sexualität und so weiter. Und auch die Chancen, die dadurch entstehen, natürlich. Gut, aber jetzt einmal abgeschwiffen. Lass uns doch zu der nächsten Kategorie kommen. Wunschankündigungen oder Wunschankündigung war es ja eigentlich. Der Micha hat EN noch gelesen. Für 2016. Daniel, ich lass mich, auch wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich gewusst, was bei dir da drin steht in dem Bereich.
Topspin 5. nee. Ich glaube, das ist relativ deutlich bei mir, weil ich das, macht da ja auch keinen großen Hehl draus, Red Dead Redemption 2. Also für mich das beste Spiel der letzten Konsolengeneration und ich glaube, ich stehe mit dieser Meinung absolut nicht alleine da, weil wo war das? Genau, bei der Xbox One. Da haben sie doch abstimmen lassen, welche Titel wollt ihr möglichst schnell in dieser Abwärtskompatibilität drin haben und hat gleich mit großem Abstand Red Dead Redemption gewonnen. Und irgendwo letztens gab's den 2K Finanzbericht und da haben sie irgendwie gesagt, dass sie mittlerweile, glaube ich, 14 Millionen von dem Ding verkauft haben und immer noch verkaufen. Also das ist jetzt irgendwie etliche Jahre alt mittlerweile. Und trotzdem verkauft sich das noch. Und das, also natürlich eher so tröpfchenweise und natürlich jetzt auch nicht irgendwie in großen, massiven Stückzahlen, aber trotzdem, und ist jetzt, wie gesagt, ist jetzt nicht irgendwie Gebrauchtmarkt oder sowas, weil davon kriegt ja 2K nichts mit, wenn das Ding irgendwo in der Krabbelkiste nochmal irgendwie oder bei eBay verramscht wird, sondern sie verkaufen noch neue Versionen davon. Und das ist einfach, das muss man sich mal vorstellen. Und ich finde, das ist halt auch, spricht für den Titel, dass der heute noch so funktioniert. Und also ich frage mich auch, was ist denn da los bei Rockstar? Also das 14 Millionen verkaufte Versionen, das ist ja sogar, also da würde ja sogar Square Enix mal von einem Erfolg sprechen. und also die ja bei 8 Millionen oder wie viel es waren von Tomb Raider sogar enttäuscht waren. Und also was ist da los? Warum dauert es so lang, bis da was Neues kommt? Weil alle wollen das haben, das Ding verkauft sich immer noch wie, blöd ist jetzt übertrieben, aber es verkauft sich noch. Warum ist das, kommt da nichts? Also es ist mir wirklich ein Rätsel. Weil irgendwie im Endeffekt sind wir ja doch noch, oder nicht wir, aber es ist ja trotzdem noch eine Branche, wo es ums Geldverdienen geht und wo natürlich auch so gewisse Gesetzmäßigkeiten greifen und wo dann einfach auch Nachfolger entwickelt werden. Ist mir völlig schleierhaft.
Kann ich dir nicht beantworten, aber Gerüchte gibt's ja, dass es dieses Jahr angekündigt wird. Also so, ich glaube, dass sie schon lange daran arbeiten, aber halt Rockstar-mäßig einfach sich so dermaßen bedeckt halten und es irgendwie halt auch schaffen, das unter Verschluss zu halten, dass wir da nie was drüber erfahren haben. Und GTA hatte halt einfach Vorrang. GTA 5 kam ja dann auch. Und jetzt war es ja auch wieder lang genug ruhig um Rockstar. Ich meine, so Titel wie Agent oder so, von denen hat man ja auch nie wieder was gehört. Ja, die wurden da mal angekündigt. Und ich glaube, dass sie einfach gesagt haben, so, wir kündigen das jetzt erst an, wenn es wirklich irgendwie fertig ist. So Fallout 4-Style, dass sie sagen, so, Red Dead Redemption 2 kommt. Und zwar schon dieses Jahr. Ich erwarte, dass da dass sie sich damit quasi so die Krönung geben wollen für dieses Spiel, dass sie sagen, ihr habt lange drauf gewartet und wir geben es euch sogar, in einem halben Jahr kommt's raus. Also so
Fallout-mäßig.
Ja, ich gehe voll davon aus, dass sie das jetzt dieses Jahr auf der E3 so machen, wie Fallout 4 das auch gemacht hat, und dass wir an Weihnachten Red Dead Redemption 2 spielen können.
Oh, das wäre so super. Also.
Ja, kommst du eigentlich auf 2K? Sind die Publisher oder was?
Ja, ja.
Ah, ja, okay.
Der Rockstar kommt doch alles immer. 2K. Oder beziehungsweise Take-Two. Ja, aber 2K ist doch den ihr Label oder so. Also ich blick da auch nicht mehr genau durch.
Ist, was, ja, 2K was ist glaube ich, die Spiele. Ach, ich weiß auch nicht. Aber Take-Two und 2K gehören irgendwie zusammen auf jeden Fall.
Ja, also nein, also 2K heißt die. Take-Two heißt die Firma. Mhm. Und da gehört auch Rockstar dazu. Das ist quasi eine Tochter von denen. Und den ihr Games-Label, warum die noch mal ein Label haben, weiß ich nicht, heißt Take-Two. Nee, 2K. Ja. Okay. Ist ja wurscht. Ist mir, also, und wenn's über, weiß ich nicht,
ja.
Nintendo kommt, ich würde es auch kaufen. Also.
Ja, aber das wird auch so eine gesetzte Sache werden, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es auch einfach wieder Zeit ist. Dieses Universum weiter zu befüllen mit einem schönen Open-World-Spiel. Funktioniert. Ja. Wird ein Riesenhit.
So, was ist denn deine Wunschankündigung?
Star Wars natürlich. Also, da gibt's so viele Titel, die ich da reinschreiben könnte. Aber was ich mir wirklich wünsche und wo es ja auch konkrete Hinweise gibt, deswegen habe ich das genommen, was am wahrscheinlichsten ist. Also Beyond Good and Evil 2 und solche Geschichten, Half-Life 3, das sind ja so Dauerbrenner-Kandidaten, die habe ich jetzt hier nicht reingenommen. Ich hoffe mir, dass es realistisch ist, dass wir dieses Jade Raymond-Spiel und ich weiß leider nicht, wie ihre Kollegin heißt, ich habe mir nur sie gemerkt. Genau, aber mit der habe ich nicht so eine Verbindung irgendwie mit dem Namen. Dass die mit diesem neuen Studio. Das ist ja
schon wie Aussage.
Nein, ich kenne die Frau einfach nicht.
Was ist das überhaupt? Warum steht wir haben hier 35.000 Titel in der Liste und das ist der einzige, wo ein Name dabei steht?
Weil man mehr von dem Spiel einfach noch nicht weiß. Außerdem habe ich vorhin auch Ken Levine genannt.
Ach so, okay.
Ja. Ja? Und den Namen von dem Final Fantasy 15 Mensch, den kann ich mir nicht merken, weil er mit zu japanisch ist, der Name. Um mich noch weiter in die Scheiße zu reiten. Star Wars 1313 war ein Titel, der ja leider in der Versenkung verschwunden ist, so ein sah fast schon ein bisschen nach Uncharted irgendwie aus im Star Wars Universum, das was man gesehen hatte, aber es soll ein neues Spiel kommen und Gerüchten zufolge soll ja dieses Team um Jade Raymond quasi diese Bruchstücke, die davon noch rumliegen von diesem gecancelten Spiel, umsetzen. Oder anderes Gerücht ist, dass sie an einem bisher unannounced Star Wars Spiel arbeiten. Und ich halte das für sehr wahrscheinlich und sehr realistisch, weil halt einfach nach Episode 7 einfach der Markt, glaube ich, auch unglaublich bereit dafür ist für ein großes Star Wars Spiel und was nicht irgendwie nur im Shooter-Bereich angesiedelt ist wie Battlefront. Und daher bin ich da fest von überzeugt, dass wir dieses Jahr da irgendwas von sehen werden, zumindest die Ankündigung. Und vielleicht kommt's ja auch schon raus dieses Jahr, wer weiß. Habe ich auf jeden Fall sehr Bock drauf. Wenn ich schon nicht meinen Boba Fett-Simulator mit Prey 2 bekomme, das wäre eigentlich meine Hauptwunschankündigung, aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr, dass wir Prey 2 noch bekommen.
Aber dass es ein Boba Fett-Spiel gibt, das weißt du, ne?
Nö.
Bounty Hunter?
Ist das angekündigt?
Nee, für PS2.
Ach, ja, Alter. Das ist jetzt was Neues.
Ja, also du meinst halt den neuen Scheiß, okay. Ja. Aber wollte ich nur sagen, also wenn du Boba Fett spielen willst, kannst du machen.
Ja, nee, muss nicht sein auf der PS2. Aber du kannst es ja mal als Hidden Gem
machen. Nee, ist es scheiße, das Spiel.
Siehst du? Deswegen freue ich mich auf ein neues Star Wars 1313. Oder ein anderes Spiel in dem Universum. Jawohl. Micha.
Ja.
Wenn ihr nichts dazu zu sagen habt.
Nee, doch. Nee. Also ich bin da auch ganz bei dir, weil das auf jeden Fall kommen wird. Weil, ich meine, EA hat sicherlich gutes Geld bezahlt für die Lizenz. Oh, ja. Und natürlich ist EA. Also das heißt, die fangen jetzt natürlich auch an, das, ich will nicht so sagen, zu melken. Mhm. Aber natürlich muss sich das
gewinnbringend
jetzt
umzusetzen.
Genau, muss sich das jetzt auch refinanzieren. Und wie gesagt, dass Jade Raymond und Amy Henning an diesem Star Wars-Ding arbeiten, das ist ja schon offiziell. Also das ist ja quasi ganz offenes Geheimnis, wurde ja auch mehrfach schon bestätigt. Man weiß eben nur noch nicht, was ist es. Und das ist die Trümmer von diesem 1313 sind, das ist ein Gerücht, das ist noch nicht bestätigt, aber kann tatsächlich auch sein, dass es halt in eine ganz andere Richtung geht. Aber es wird auf jeden Fall irgendein Singleplayer-Star Wars-Spiel.
Genau, und das ist nämlich der Hauptpunkt. Battlefront war ja schön und nett, aber eben zu wenig Singleplayer für mich und deswegen hoffe ich, dass da mal ein Fix kommt.
Gut. Micha, jetzt aber Top Spin 5, oder?
Oh, ich habe ja Topspin noch nie gespielt. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Mit was? Also ich habe gerade mal ein bisschen überlegt. Also ich habe hier in die Spalte geschrieben, neues Silent Hill. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man sich die Horror-Ankündigung für nächstes Jahr anguckt, dann braucht es lange keinen Silent Hill. Es gibt so viele coole Sachen, die jetzt diese Idee aufgegriffen haben, dieses Playable Teasers, also das alles so auf beschränkten Raum spielt und da viel mit der Raumwirkung gearbeitet wird. Da gibt es irgendwie 2-3 Titel, die auch wahnsinnig gut aussehen, wo auch schon lange dran gearbeitet wird, die kommen alle nächstes Jahr. Okami 2 wird eh nicht passieren, weil es ein Megaflop war und weil die IP ja Capcom gehört. Jet Empire 2 ist da wahrscheinlich noch ein bisschen wahrscheinlicher, aber das hat auch einfach nie jemand gespielt. Aber eins, wo ich wirklich glaube, dass es noch halbwegs, also wo ich die Hoffnung auch nicht aufgeben möchte, ist Beyond Good and Evil 2. Einfach weil ich glaube, dass Ubisoft ziemlich genau weiß, dass alle dieses Spiel gerne hätten und dass da wirklich eine sehr feste Fangemeinde hintersteckt. Und ich glaube auch, dass dieser Teaser, den sie mal vor ein paar Jahren irgendwie rausgebracht haben, auch nochmal so ein Test war, ob die Marke irgendwie relevant ist, ob die Leute das auch wiedererkennen und so weiter. Und ich glaube irgendwie schon, dass da irgendwie was im Busch ist.
Ist doch bestätigt.
Wie bestätigt?
Da hast du unseren Grüße-Podcast nicht gehört. Da hat doch der Jan von Ubisoft das angekündigt. Ach so. Ich weiß nicht. Ich war nie ein großer Fan von Beyond Good and Evil. Also das war witzig, aber ich kann irgendwie nicht nachvollziehen, warum das so krass gehypt wird.
Jetzt bitte mal die Podcast-Lizenz hergeben.
Also mir geht's da so ein bisschen wie dir mit Final Fantasy. So, das vielleicht habe ich das einfach dann zu spät gespielt und dann hat das nicht mehr richtig gefunkt. Ich weiß es nicht.
Ah ja, ich habe das sehr genossen. Aber ich glaube auch, dass man da das ganz gut modernisieren kann. Also wirklich viele neue Dinge, die man zwischenzeitlich, also gerade die Ubisoft mit den ganzen anderen Spielen gelernt hat, dass man da ein tolles Spiel zaubern kann. Und ich finde halt nach wie vor dieses Thema sehr, sehr aktuell auch. Also sie fotografiert ja Dinge, um so eine politische Bewegung in Gang zu bringen. Und ich glaube, das ist einfach guter Stoff. Also wenn man jetzt nicht zu sehr so ein lustiges Jump'n'Run drumherum macht, sondern sich ein bisschen stärker so auf diese Fotografie konzentriert und auch die Geschichte auch wirklich so aufbaut, dann kann man auch wirklich eine Geschichte erzählen, die durchaus Parallelen zur Realität hat. Aber wenn man noch so weit entfremdet ist, dadurch, dass es in der Fantasy-Welt spielt, dass es nicht jeden auch direkt vom Buch schießt, so. Aber ich glaube, das ist schon spannend. Also das fand ich halt cool an dem alten Beyond Evil. Jetzt nicht unbedingt so das Ganze drumherum. Das ganze Spiel war schon ganz gut, aber ich fand so diese Subthematik, dass man da versucht, eine Regierung auszuhebeln, fand ich total cool. Und das, sowas kann ich mir heute sehr, 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 sehr gut vorstellen, wenn man es halt richtig anpackt und da jetzt nicht zu sehr auf die Kacke haut. Mhm. Ja, da hat keiner was zu sagen.
Doch, ihr habt es ja auch schon erwähnt. Ich glaube, dass die Zeit ist reif für so ein Spiel, ja, absolut. Ja.
Gut, dann sind wir durch. Oder hat jemand noch irgendwas, was ihm gerade spontan eingefallen ist?
Nee, VR wollte ich unbedingt noch unterbringen, genau. Aber das haben wir ja schon besprochen.
Juhu. Alles klar, dann haben wir es geschafft und quasi mit der, so klein war die Vorschau gar nicht und jetzt auch schon fast bei 1,5 Stunden. Was gibt's sonst noch zu sagen, so ab quasi jetzt?
Wir sind wieder da, wir sind zurück.
Genau, geht's wieder normal los. Nächste Folge wird dann schon wieder eine Brunch-Folge, ganz normal mit, wir verraten es mal nicht. Aber Micha hat sie gemacht, dann kann man wahrscheinlich schon hören, was es hinausläuft.
Die Folge heißt die besten Art-Designs aller Zeiten. Schreibt in die Kommentare eure Spiele, die wir vergessen haben. Interessiert mich, dann können wir noch ein bisschen diskutieren. Däumchen wären Träumchen. Ich hasse diesen Satz. Gott, wir haben gar keine Däumchen.
Hä? Warum sagst du ihn dann?
Weil er so saublöd ist, Däumchen wären Träumchen. Also unglaublich dumm.
Und lass einen Kommi da.
Kommunisten oder was?
Ja. Gut, alles klar. Dann, ich freue mich aufs Spielejahr 2016. Allein schon, wenn ich mir die Liste hier anschaue. Und dann ist da natürlich immer, das ist zwar eine Floskel, aber die stimmt auch jedes Mal wieder. Zwischen diesen ganzen Sachen, die jetzt schon bekannt sind, wird es natürlich auch immer wieder jede Menge Spiele gehen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, wo man noch gar nicht weiß, dass sie überhaupt kommen werden, weil sie eben irgendwie kleinere Titel sind, die dann einfach überraschend da sind und die dann aber auf jeden Fall in unserem Rückblick immer wieder auftauchen. Das hat man jetzt ja auch gesehen, dass wir von vielen Spielen, die im Rückblick drin waren, am Anfang des Jahres noch gar nichts ahnten.
gerade die ganzen Indie-Spiele, so Hyperlighter Drifter kommt dieses Jahr raus und solche Geschichten, die werden uns, glaube ich, auch noch viel überraschen.
Hyperlighter Drifter?
Ja, so ein Kickstarter-Ding. Sieht unfassbar
aus. Heißt das nicht, heißt das wirklich? Das heißt doch, hieß auch
irgendwie Hyperlighter Drifter? Sowas in der Art. Nagelt mich nicht fest. Ich sage jetzt tschüss. Tschüss.
Hört sich aber an wie ein Scooter-Album.
Ja, Hyperlighter Drifter.
Super. Alles klar. Dann, vielen Dank schon mal fürs Durchhalten der wahrscheinlich mittlerweile 3 Stunden oder sowas Vorschaucast. Wir freuen uns auf 2016 und
bis morgen.
Ja. Nee, morgen ist nix. Morgen ist quasi morgen, ja. Bis übermorgen, Sonntag. Alles klar. Dann bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.